Ihr hört den kritischen Film-Podcast, eine neue Mailback-Folge mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mir, Christian Eichler. Das ist das Format, in dem ihr uns Fragen schickt und wir über diese Fragen sprechen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir beantworten die Fragen nicht, weil manchmal haben wir selber auch keine Antworten oder müssen erstmal überlegen. Ja. Aber wir nehmen sie als Anlass, um darüber zu diskutieren. Wir sind aus der Vergletscherung raus. Wir haben Nagisa Oshima hinter uns. Wir sind Richtung Paul Verhoeven und oder Verhoeven unterwegs. Wissen noch gar nicht mit wem.
Paul Verhoeven.
So ist es auch mit dem Wetter, ne, gewesen. Es war irgendwie Eiszeit und dann eine Woche später war irgendwie Frühlingsanfang und so ein bisschen ist es immer noch so in dieser Stimmung. Wie geht's dir? Wie geht's dir gerade so?
Ich glaube, ich hatte das ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es ja schon fast lächerlich ist, wie sehr man vom Wetter abhängig ist, oder? Und wie sehr man halt auch tatsächlich mit der Welt um einen herum auftaut. Und ich könnte schwören, ich habe auch dir schon gesagt, gleichzeitig fühlt es sich natürlich immer sehr irritierend an, wenn man irgendwie 20 Grad im Februar hat und im Hintergrund so die Meeresspiegel schon steigen hört und das Gefühl hat, man hört so schreiende Holländer irgendwo in der Ferne. Mhm. Das ist alles nicht so schön, aber im Großen und Ganzen, mir geht's ganz in Ordnung.
Ja. Ja, bist du wetterfühlig? Also ich total. Also ich merke manchmal so, ich bin dann so ganz schlecht drauf und dann auf einmal so total gut, in Laune völlig umgeschwungen und dann frage ich mich, warum ist das so? Ach so, die Sonne scheint. Ja gut, okay, du bist scheinbar nicht so komplex, wie du selber denkst.
Ja, so, du bist stärker der Welt ausgeliefert, als du denkst. Das ist ja auch so albern. Man sitzt drin und denkt so, oh, ich sitze hier drin und lese und bin schlecht gelaunt. Und dann denkt man, oh, ich sitze draußen und lese und bin gut gelaunt. Das ist doch albern. Das ist der gleiche Akt, dieselbe Tätigkeit.
Ja, man ist dann doch auf den Körper zurückgeworfen. Und der freut sich einfach, wenn man ein bisschen, die Sonne scheint oder man ein paar Vitamin-D-Tabletten nimmt. Ja. Was war denn so? Ich würde sagen, wir machen heute viele Fragen. Wir ballern richtig hier die Fragen durch und reden nicht so super lange jetzt am Anfang über irgendein anderes Thema oder so. Denn es haben sich recht viele angesammelt. Ich würde trotzdem mal fragen, wie war denn so dein Februar jetzt? Ich habe das Gefühl, in der Filmwelt ist gar nichts passiert und ich habe gerade Berlinale-Filme gesehen. Ja, also ich habe so das Gefühl, es steht alles komplett still. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Christian,
Globes waren noch.
Es gab die Golden Globes, also es gab keine wirklichen Neuigkeiten, da muss man ganz ehrlich sein. Ich würde das so unterschreiben, es ist ein Gefühl von nicht Schockstarre, aber immer noch Unsicherheit, immer noch so ein Abwarten und Verharren auf die Frage, was passiert jetzt mit dieser Pandemie, was passiert mit den Öffnungen und so. Und ich glaube, dass diese Unsicherheit halt wahnsinnig schädlich für alles, was da passieren könnte, wirkt. Und die Golden Globes wurden ja auch, also quasi nicht gesehen. Ich glaube, sie haben irgendwie mehr als die Hälfte ihrer Zuschauer oder fast die Hälfte ihrer Zuschauer gegenüber dem Vorjahr eingebüßt. Warum sollte man das auch sehen? Wir haben ja schon beim letzten Mal das Gefühl gehabt, das sind auch nicht so die Filme, die jetzt alle unbedingt so den Zeitgeist an sich gerissen haben, die das Gespräch dominieren, sondern halt so Sachen, die so von so Awardshows ausgezeichnet werden. Mhm. Und ich habe gerade, als du das irgendwie so hier in das Dokument gepackt hast, nochmal so geguckt, was gab es denn im Februar für Nachrichten? Und das war halt tatsächlich sehr dünn und es war halt auch sehr erwartbar. Also es gab hier und da mal wieder Diskussionen und alte Themen wurden nochmal in neuer Form irgendwie aufgegriffen, aber auf jeden Fall kein neuer Impuls, der von irgendwo oder irgendwem ausging.
Scorsese, ne, hat nochmal so einen Text geschrieben.
Ja, ich sag ja.
Genau.
Ist einfach wie immer wieder dasselbe.
Kannten wir schon. Paramount Plus hatte ich vorher irgendwie nicht auf dem Schirm, ne? Das ist irgendwie, wie hieß das vorher?
CBS All Access.
Genau, also die rebranden jetzt ihren Streaming-Service und haben natürlich tatsächlich auch, so wie fast jeder, ja, ein paar dicke Marken. Star Trek, SpongeBob, ich glaube, jetzt machen sie, glaube ich, ein Avatar Cinematic Universe irgendwie als Zeichentrickserie und sowas. Also ich habe das Gefühl, so jede und jeder hat wahrscheinlich irgendwie so eine Serie, die Leute interessant finden, für die sie dann eventuell da mal reinschauen würden. Aber für mich, also es hätte auch ein Joke sein können. Dieses Paramount Plus Logo hätte auch ein Witz sein können, so ein Meme, das jemand baut, das es nicht gibt. Und dann dachte ich, ach doch, gibt's wirklich. Und es gab auch diesen Twitter-Thread mit den ganzen Sachen, an denen sie arbeiten und so weiter. Also ist noch nicht zu Ende auf jeden Fall, diese Ausdifferenzierung des Streaming-Markts.
Ja, ich finde aber dieses Plus ist ja auch in der Hinsicht bezeichnet, dass man sich halt einfach orientiert an denen, die erfolgreicher sind. Und bei allen Marken, die CBS
So
da
wie wir bei Kino
oder die
Plus.
jetzt Paramount Plus irgendwie hat, es reicht ja bei weitem nicht an das, was die Konkurrenz so hat, heran. Star Trek, die zugstärkste Marke, scheint so ein wenig nicht brach zu liegen, aber das fühlt sich gerade an, als würde man sehr aufmerksam und sehr aktiv auf dem toten Pferd rumprügeln, weil irgendwie keiner Discovery, glaube ich, so richtig mag und Picard eigentlich auch nicht und Lower Deck sah beim Trailer schon so schäbig aus, dass ich mir dachte, wer will das denn überhaupt sehen? Für wen ist das? Da habe ich auch nicht so richtig nachvollzogen, wen das ansprechen soll. Aber insgesamt fühlt es sich für mich zumindest so an, als würde Paramount so ein bisschen mit, keine Ahnung, so mit diesem Akt jetzt so die Finger so zu Waffen formen und dann damit aufs Schlachtfeld laufen, während Netflix da halt mit dem Landkreuzer rumhantiert und alles wegsprengen kann. Weiß nicht. Das fühlt sich so ein bisschen verzweifelt an.
Ja, Netflix ja vor allem auch seine ganzen Marken wirklich auch aufgebaut selber, ne? Also das muss man schon sagen, da hat man weniger zusammengezogen, als dann wirklich richtig viel Geld in die Produktionen gesteckt und dann hat tatsächlich auch Hits irgendwie gelandet. Trotzdem muss man sagen, wenn ich so überlegt habe, was waren so die Themen des letzten Monats oder die Sachen, über die alle gesprochen haben, WandaVision, ne? Und das ist jetzt zu Ende. Also das ist ja nicht der Monat, in dem es rausgekommen ist, sondern ist jetzt zu Ende gegangen und Disney Plus hat ja den wöchentlichen Rhythmus und wenn man sich diesen Plan anschaut, dann ist ja das Jahr durchgeplant bei Disney Plus, ne? Also ich glaube, irgendwie diese Woche kommt dann irgendwie so eine Rückblicksfolge nochmal und dann geht's nächste Woche weiter mit Falcon und Winter Soldier und dann gibt's da eine Woche Pause und dann kommt Loki und dann ist da eine Woche was und dann kommt wieder das andere. Und es ist echt krass. Also die haben gar nicht ja dieses Netflix-Modell, hier sind 8 Folgen, ballert ihr euch alle rein, sondern so, wir haben nicht so viel, deswegen nerven wir euch jede Woche einmal, also mich zumindest, ja.
Ja, aber es scheint ja zu funktionieren.
Es
Also
scheint
man
mega
scheint
zu
ja,
funktionieren, ja.
ich habe ja schon in unserer Voraussagenfolge viel darüber gesprochen, über die Sehnsucht der Leute nach etwas Vorprogrammiertem, nach dem Fernsehen, das halt so wie früher funktioniert, das auch wieder so einen Eventcharakter vielleicht hat. Und ich glaube, das ist in Teilen ja auch die Rückkehr davon. Also dieser Gedanke, man schaut alle zusammen, jeden Freitag trendet halt irgendwie WandaVision, die neue Folge auch auf Twitter und überall und die Leute sprechen darüber. Also ich habe vorhin heute Morgen in die WhatsApp-Gruppe von Kulturindustrie geguckt und da besprachen dann meine Kollegen alle zusammen das Finale von WandaVision. Und ich dachte auch so, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ich scheine irgendwie dann in Teilen doch außerhalb der Kultur zu stehen.
Ja, ich habe es mir von Manuel erklären lassen im Discord und gefragt, ey, kannst du mal in Spoiler-Tags kurz mal erklären, worum es da geht, weil mich interessiert, wie war es konzipiert und es war wirklich erstaunlich, wie viel Plot in einer Serie scheinbar drin ist. Ich habe das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen wie die Bundesregierung mit den Eröffnungen versucht, das Coronavirus zu verwirren,
Vor
versucht
allen
Marvel
Dingen.
einfach nur mit besonders viel Inhalt die Leute so zu verwirren, dass man am Ende sagt, oder war es war ganz schön viel los, ja.
Vor allem eine Serie, bei einer Serie, bei der die Hälfte der Zeit überall Beschwerden zu lesen waren, es würde ja nichts passieren und es wäre zu wenig Plot und es ginge nicht voran. Also da scheint die Diskrepanz noch weiter auseinander zu gehen, als das so aus so einem kurzen Post dann irgendwie abzulesen ist.
Ja, man merkt schon trotzdem, ist ja auch so, dass ja auch die Snyder-Cut-Werbekampagne super läuft. Also alles, was da eigentlich rauskommt, sehe ich und poste ich in den Discord und man macht sich wieder lustig. Also man ist ja trotzdem irgendwie gefangen in dieser
Hast
Welt
du
trotzdem von
gehört,
denen.
dass das Ganze in dem visionären 1,37 zu 1 Format erscheinen wird? Das war die Pressemitteilung, die ich jetzt gerade irgendwie gelesen habe. Und da dachte ich schon erstaunlich, dass das, was als Normalbild ursprünglich galt, jetzt ein visionäres Bildformat ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht.
Aber es gibt doch bestimmt eine normale Widescreen-Version, oder? Und dann noch so eine extra Schwarz-Weiß-Quatsch-Version, oder? Die
Ja,
Grey-Version oder so,
Justice League
weißt
heißt die.
du? Ja, okay. Ja. Ich bin da sehr gespannt. Nein, ich bin überhaupt nicht gespannt. Aber wir werden das auf jeden Fall besprechen. Wir müssen das auf jeden Fall besprechen, glaube ich. Dafür ist es jetzt ein zu großes Meme geworden. Ja, Berlinale, also wir nehmen gleich erst im Anschluss die Berlinale-Folge auf, die zweite Berlinale-Folge, ich schaue nochmal mit Patrick und Yannick darauf zurück und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder ich würde dich mal fragen, was hast du denn das Gefühl, so aus Außensicht, hast du das Gefühl, das wurde viel besprochen, man hat da viel mitbekommen, also du und ich in Abstufungen auch sind natürlich sehr tief drin in so dieser Filmwelt, wer spricht über was und sowas, aber ich habe das Gefühl, eigentlich hat doch niemand mitbekommen, dass Berlinale ist, oder?
Also, ich habe heute Morgen in meine Lokalzeitung, in die Rhein-Neckar-Zeitung geschaut und die waren sehr enttäuscht vom Wettbewerb, war da zu lesen von der Redakteurin gerade, dass diese beiden Asiaten, ich glaube Hamaguchi und Hong Sang-soo ausgezeichnet worden. Da war sie sehr verärgert und auch mit dem Gewinnerfilm konnte sie nichts anfangen. Mhm. Also es schwappt schon noch irgendwie in das, was außerhalb der Filmblase existiert, hinein, so in die Feuilletons und in die Tagesschau und so, aber natürlich halt kleiner, auch weil da weniger Bilder sind, die außenrum existieren. Was ja spannend ist, dass einem Filmfestival die Bilder fehlen. Mhm. Also, dass man halt keine Bilder, die man vermitteln darf, irgendwie da hat. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl so, ja, es ist eins dieser Sachen, die so in der Luft hängen, weil da ja noch ein anderer Teil im Sommer halt eben dranhängt. Ist es der Juni oder der Juli erst?
Juni.
Juni, okay. Ja. Und man war, glaube ich, auch immer, wenn man Informationen oder wenn man Ereignisse so zweiteilt, dann zerstreut sich natürlich auch die Berichterstattung darüber so in zwei Hälften. Und ich glaube, das war halt einfach das Problem. Mal sehen, ob jetzt so die Hälfte der Berichterstattung im Sommer nachgeliefert wird.
Ja, es sind wie so Teile, ne, wie beim Funktionalismus. Und diese einzelnen Teile der Berlinale vielleicht doch wichtig, damit das Ganze eigentlich funktioniert. Also du brauchst auch ein bisschen diese Publicity-Geschichte, du brauchst auch den roten Teppich, weil das zieht wieder andere Leute an und die befruchten dann vielleicht mit ihrer Aufmerksamkeit, aber auch wieder das dann da vielleicht ein Film von einem kleineren Regisseur dann ausgezeichnet wurde. Und dann hast du ja noch die Juryabstimmung, die so im Hintergrund laufen, also so eine leichte Spannung, die über allem liegt, dass man sich fragt, okay, was gewinnt dann vielleicht am Ende, wer kriegt einen Preis und sowas, und das ergibt ja in so einem Festival dann ein großes Ganzes, das Publikum, das noch mit dabei ist und sowas, und jetzt hast du halt davon schon zwei Sachen so abgehakt, ne? Also ich weiß nicht, ob zum Beispiel Presse jetzt noch, wie interessant ist das jetzt für die Presse? Also für uns auch, ich habe auch über die Frage noch gar nicht richtig nachgedacht. Fahre ich denn da jetzt hin im Juni? Also, oder, weil ich kenne ja die Filme schon. Gut, ich habe nicht alle gesehen und sowas. Ich habe jetzt nicht irgendwie da 8 Filme am Tag geguckt und sowas. Machen wir dann da noch mal einen Podcast dazu, obwohl wir schon wichtige Filme besprochen haben? So, weiß ich auch nicht so genau, ne? Sparen sich jetzt viele dann auf? Kommen da noch mal andere Filme mit vielleicht dazu, die dann jetzt nicht gezeigt werden konnten, die man sich noch einkauft und sowas? Weiß ich auch alles nicht so genau, ja.
Ja, ich finde das auch sehr schwer zu beurteilen. Vor allen Dingen, weil das ja auch nicht wahnsinnig präzise und umfassend kommuniziert wird, so nach außen. Man möchte sich da wahrscheinlich auch so ein paar Informationen in der Hinterhand behalten. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, also ich sah jetzt keinen wahnsinnig großen Grund, nochmal nach Berlin zu fahren. Das fände ich ja sowieso jedes Jahr einen der Pflichttermine, die jetzt nicht unbedingt den allergrößten Spaß machen. Ich muss aber sagen, so von mir persönlich, was ich so von außen und von dem, was ich sehen konnte, wahrgenommen habe tatsächlich, das war doch eigentlich kein schlechtes Festival. Gerade jetzt nicht in der reduzierten Form. Ich habe auch überall, also zum Beispiel auch bei Rüdiger Suchsland, der im Radio darüber sprach, so Enttäuschung wahrgenommen. Und das war jetzt nun eigentlich überhaupt nicht, was ich damit hatte, sondern ich war eigentlich eher erstaunt, dass in dem Rahmen und in der Situation halt so ein doch sehr solides Programm zusammengekommen ist.
Das sehe ich eigentlich genauso. Also, weil ich auch denke, man sollte auch immer noch mal, also man mosert dann gern so rum, ne, und sagt, das hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt. Aber erstmal muss man sagen, die Filme waren alle super gut zu gucken. Das ging alles total einfach. Es gab keine Interface-Probleme oder irgendwas. Man konnte die Filme alle anschauen. Das ist schon mal ein großer Erfolg, weil ich da schon andere Sachen von anderen Festivals gehört habe und auch selber erlebt habe bei anderen Festivals. Und dann muss man auch sagen, ey, vielleicht wird's ja super cool. Also vielleicht wird's ja cool. Wir sind dann im Juni, das Wetter ist super. Vielleicht sind schon Leute durchgeimpft. Vielleicht wird viel freiluftmäßig gemacht. So, vielleicht wird das echt eine geile One-off neue Berlinale-Erfahrung, die wir da machen und über die wir noch Jahre erzählen werden. Ey, wisst ihr noch damals, diese eine Berlinale im Sommer, das war doch irgendwie richtig nice und sowas. Also man weiß es ja nicht, ne? Also bis jetzt muss man sagen, war das, außer dass wir vielleicht vorher nicht so viel wussten, dann während das Festival lief, fand ich sehr gut organisiert. Vor allem gut, weil man nirgendwo anrufen musste, nichts fragen musste, keine technischen Probleme hatte. Und der Wettbewerb. Ich habe nicht alle Wettbewerbsfilme natürlich gesehen, aber so was ich gesehen habe, da waren schon gute Sachen dabei, so wie auch sonst in den Jahren eigentlich. Also und es war auch ganz gut durchmischt und man hatte mal einen brutalen Film dabei und dann einen sehr ruhigen Slow Cinema Film und so. Also ich fand, das war schon erstaunlich, was es da alles gab und sowas, ja. Also es ist noch kein Fail gewesen, nur ich weiß halt nicht, was sich die Berlinale so denkt, ob das jetzt halt so Sinn gemacht hat, ja.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe halt auch das Gefühl, man hat ja schon eben so eine Hinwendung unter Chatrian stärker zu, na, was heißt denn das, Cinephilie, aber einem Interesse am Weltkino, an den anspruchsvolleren Filmen. Dafür steht ja so eine Kategorie wie Encounters, eine Sektion wie Encounters. Und ich habe das Gefühl, da sind viele von den Sachen, die ich als Filmfan gerne sehen würde, halt präsent. Und dass da jetzt nicht wahnsinnig viele Stars rumrennen zum Beispiel, dass da jetzt nicht diese großen Eröffnungstitel sind, das habe ich nun am allerwenigsten vermisst. Ich verstehe, dass das notwendig ist, dieser Glamour, das Gefühl, dass da halt ein großes Event stattfindet, zu dem dann auch Stars in irgendeiner Form kommen. Das mag für den Stellenwert und die Berichterstattung vor allen Dingen eben auch für die Berichterstattung bis ins Morgenmagazin und in die Glamour und so hinein von Bedeutung sein. Aber aus so einer Perspektive des Kritikers ist das jetzt nun nichts, was mir fehlt. Mir fehlte natürlich der Raum des Kinos. Ich glaube, das ist ja eine Erfahrung, die jeder hier gemacht hat, dass die Konzentration und das sich einnehmen lassen durch einen Film, dass das sicher nicht leichter wird durch das Szenario zu Hause, wo man jederzeit pausieren kann und wo jederzeit irgendwie, also man auch aufs Handy gucken könnte, wenn man jetzt halt dann doch irgendwie sich von dem Slow Cinema Film jetzt nicht vollständig gefesselt fühlt halt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass durch diese Situation es für mich einfacher war, einen Film wie Herrn Bachmann und seine Klasse fertig zu gucken, der 3 Stunden 40 ging, weil ich mal pausieren konnte. Aber an sich, aber ich finde auch nicht so ganz, dann werden wir aber in dem Berlinale-Podcast noch drüber sprechen wahrscheinlich, dass der jetzt unbedingt so ein visuelles Erlebnis ist, dass man das 3 Stunden 40 im Kino unbedingt sehen muss. Ich verstehe aber, warum der so lang ist, also was der Gag dahinter ist. Aber ich glaube auch, also dass bei manchen Filmen war es bei mir, glaube ich, ein bisschen hilfreich, aber bei anderen würde ich auch sagen, viel lieber hätte ich den im Kino gesehen, allein was die Bilder angeht und allein was dieses Ausgesetztsein auf jeden Fall angeht, ja. Aber ja, jetzt haben sie es halt so gemacht und wir haben die Sachen jetzt schon mal gesehen und darüber gesprochen. Und das war auf jeden Fall interessant und cool, dass wir da zumindest so ein bisschen dabei sein konnten und 2 Folgen machen konnten. Lass uns mal zu Fragen gehen. Eine Frage, die mir so im Kopf rumgeschwirrt ist, ich glaube, sie kam nochmal auf, als, ich glaube, Wolfgang sein Tenet-Verteidigungsvideo gemacht hat, weil ein Kritikpunkt an Tenet damals war, dass die Charaktere so flach sind. Also the Protagonist zum Beispiel. Oder andere Leute, von denen wir die Namen, glaube ich, gar nicht mehr wissen. Gut, Sator oder weiß ich nicht, wie hieß. Rotas hieß die Firma, er hieß, glaube ich, Sator. Und so, und das gibt's ja öfter mal, dass das Film vorgeworfen wird. Also ich habe das Gefühl, weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, wie es dir geht, Lukas, dass wenn man anfängt, sich mit Filmen zu beschäftigen und mit Filmkritik und das selber zu machen, dann lernt man eben Urteilskategorien, wann ein Film gut ist und wann ein Film schlecht ist. Zum Beispiel eine der ersten Sachen, die man lernt, ohne dass man davon gelesen hat, ist Spannung, Unterhaltung. War das spannend? Habe ich mich davon unterhalten gefühlt? So, manche gehen daraus, darüber auch nie hinaus. Dann gibt es natürlich, war das vielleicht intelligent, was da erzählt wurde? War das clever konstruiert? War das gut geschrieben? Zum Beispiel ist eine andere Sache, die wir oft hören. So, sind die Dialoge gut geschrieben oder nicht? Und dann irgendwann kommt etwas, die Charaktere sind komplex oder die Charaktere sind flach. Und oft ist es ja so, dass heutzutage gesagt wird, Serien sind ja vor allem so gut, weil die Charaktere da besonders komplex sein können. Weil man ja, und das wird dann suggeriert, viel Zeit hat, die Charaktere zu entwickeln. Zeit gleich Komplexität oder vielleicht Handlung über Zeit gleich Komplexität. Also Serien besser als Film ungefähr. Nein, das wird jetzt natürlich so vielleicht nicht direkt gesagt von Leuten. Aber ich finde, das kommt echt oft. Also dass man sagt, ey, das war irgendwie alles ganz schön flach. Und dann habe ich mich gefragt, was meinen wir eigentlich genau damit, wenn wir sagen, die Charaktere sind komplex oder die Charaktere sind flach? Und sind Filme mit komplexen Charakteren immer eigentlich wirklich besser als Filme ohne komplexe Charaktere? Oder finden wir nicht gerade manchmal das Stereotypenhafte an Charakteren gut? Oder auch, dass etwas, also kann etwas komplexer wirken, weil es nicht erklärt wird, zum Beispiel auch, ne? Also es gibt ja dieses Beispiel, das fand ich so witzig, in diesem Han Solo-Film, wo er dann da irgendwie dadurch den Zoll muss oder so. Und dann wird er so gefragt, are you alone? Und dann sagt er so, yes. Und dann trägt er halt so ein Solo. Auf diesen Ding. Dann fanden wir halt raus, dass Han Solo halt Solo mit Nachnamen heißt, weil er damals halt allein gereist ist. Dieses Ding so. Und dann denkt natürlich Disney oder wer auch immer, das führt jetzt zu einem komplexeren Charakter. Aber eigentlich macht es den Charakter fast dümmer. Und ich wollte es einfach mal so aufwerfen. Wir haben es im Discord diskutiert. Viele haben, glaube ich, nicht ganz verstanden, was ich meine. Und meinten, klar sind komplexe Charaktere besser als oberflächliche Charaktere. Aber trotzdem finde ich es einfach mal interessant, darüber mal zu reden. Was meint man eigentlich genau damit? Und ist das immer gut? Was denkst du?
Naja, ich meine, im Englischen unterscheidet man ja zwischen round und flat bei Charakteren halt. Das heißt, man hat wohl eine zusätzliche Dimension. Man bleibt nicht nur bei X und Y, sondern hat da auch noch eine Z-Achse. In der Regel ist es ja, man hat verschiedene Eigenschaften. Das heißt, ein Mensch empfindet nicht nur eine Emotion. Das heißt, ein Mensch ist zum Beispiel nicht nur durchgängig wütend oder traurig, sondern diese Emotionen sind in irgendeiner Form verkompliziert. Und ein Mensch hat oft Eigenschaften, die sich einander widersprechen. Keine Ahnung, er ist traumatisiert aus seiner Kindheit, aber er tut anderen ähnliche Gewalt an und erlebt dann Widerspruch zwischen diesem Handeln, weil er Also ich meine, es ist eine Figur, die in irgendeiner Form psychologisch aufgeladen ist. Und ich glaube, daher kommt natürlich auch diese Kategorie, die kommt aus der Zeit von Freud und den Präfreudianern und dieser Erkenntnis, Moment, da ist noch etwas unterhalb unserer kompletten Wahrnehmung, da ist vielleicht noch etwas anderes in uns, das uns vielleicht steuert und so. Und davor bei den Gesellschaftsromanen und so kommt es natürlich auch irgendwann daher, dass halt die Ständeordnung sich verändert und man irgendwann merkt, dass es vielleicht auch sowas wie Bürger gibt, die nicht nur so Vieh sind, das von A nach B geht oder so, sondern dass Menschen halt irgendwie auch verschiedene Gründe haben, Dinge zu tun, die jetzt nicht nur von zum Beispiel Gott vorgegeben sind. Und ich glaube, so diese zwei Zwischenstufen bringen uns dann daher, wo wir heute sind, mit der zusätzlichen Zwischenstufe, so einer vielleicht so Post-68 Situation, wo Leute stärker sich auf sich selbst fixieren und so diese Selbsthilferatgeber so ganz populär werden. Und ich glaube, daher kommen viele Vorstellungen von Charakterentwicklung, von einer Selbstverbesserung an irgendeinen anderen psychologischen Zustand her. Das sind jetzt, glaube ich, so die drei Stationen, die ich für mich ausmachen würde. Und ich würde komplett...
Die drei sind Freud, was hast du? Und diese Selbstpsychologisierung ist die dritte und die zweite?
Ich würde sagen, so eine Frühphase halt nach dem Ende so, also das ist jetzt so aus komplett übers Knie und spontan gebrochen, da gibt's sicher Leute, die das viel detaillierter, aber ich glaube so halt so nach dem Mittelalter, so diese, in dem Moment, wo man anfängt, eine Ordnung, die nur von Gott und so vorgegeben ist, zu hinzunehmen und zu begreifen, dass Einzelmenschen von verschiedenen Dingen getrieben werden und nicht nur vorbestimmt sind in ihrer Existenz, also so, die Romane halt so ab dem 16., 17. Jahrhundert werden das sicher ganz verstärkt haben halt. Und ich würde dir halt sofort zustimmen, dass es bei Serien sicher auch immer so eine Selbstlegitimation war, nicht nur für die Leute, die das als das große neue Ding verkaufen wollen, sondern natürlich auch für die Kritiker, die sich selbst rechtfertigen mussten, dass sie jetzt auf einmal die ganze Zeit über Fernsehen schreiben und die dann natürlich hingehen mussten und sagen, ja, das ist genau dieser neue Gesellschaftsroman, das ist Balzac, aber halt durch diese Ausbreitung wird das so gesellschaftlich alles nacherzählt und wir bekommen ein, ja, also tatsächlich so ein Gesellschaftspanorama, ein Bild von der Welt mit all ihren Details. Und ich glaube, ja, also wie gesagt, das ist eine Selbstlegitimierung dafür, dass man sich dafür beschäftigt und eine Legitimierung oder eine Werbung von denen, die das Ganze verkaufen wollen als das große neue Thema. Und ich habe halt irgendwie jetzt auch, als du sagst, es damit gehadert, weil ich dachte so, das schiere Ansammeln von Eigenschaften macht ja einen Charakter noch nicht komplex, oder? Also die Tatsache, dass der 50 Eigenschaften hat, so der hat sich da und da mal den Zeh gestoßen und 1943 hat er mal einen Typen getroffen, der ganz toll Geige spielen konnte und dann mit seinem Feuerzeug seine Hand angezündet hat oder so. Das ist ja noch kein, das macht die Figur ja noch nicht interessanter, sondern ich glaube halt, was wir spannend finden, sind oft Widersprüche, sind halt oft so eine innere Zerrissenheit, die wir vielleicht in uns selber auch fühlen. Mhm. So das Gefühl, dass wir nicht nur einer sind und das in Figuren gespiegelt bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich merke immer, dass ich immer einpenne, sobald eine Rückblende kommt. Ich konnte deswegen auch Lost nicht sonderlich weit gucken, weil ich so dachte, okay, jetzt kommt wieder irgendwie, jetzt muss ich wieder bei dem jetzt auch nochmal wissen, was er da mit seinem, keine Ahnung, ich war also für mich, das war wirklich so eine Zeit, wo ich dachte, ich kann keine Rückblenden mehr ertragen. Und ich glaube auch, dass das verschiedene, also weil ich genau das auch dachte, also es wird gesagt, wir brauchen komplexe Charaktere und dann wird gesagt, so Breaking Bad Walter White. Und wenn man sich jetzt da mal überlegt, ist der eigentlich wirklich ein komplexer Charakter? Also der war Schullehrer, der hat irgendwie nie was so richtig auf die Reihe bekommen. So, dann kriegt er die Krankheit, fängt an, sich in den Bereich des Illegalen zu begeben. Da ist er auf einmal total gut drin, entdeckt so ein neues Streben an sich und fängt deswegen an, über Leichen zu gehen. So, klar, aber der hat wahrscheinlich noch ein paar mehr Eigenschaften und sowas, aber das ist es eigentlich, was wir da über 5 Staffeln oder wie viel Staffeln Breaking Bad hatte, da am Ende sehen. Und ich glaube, was wir... Wo es klappt, und ich finde zum Beispiel, dass es bei Game of Thrones gut geklappt hat, also in manchen Serien, weil ich da wirklich das Gefühl, also in manchen vielleicht auch den früheren Staffeln, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, sie schaffen es, einerseits zu erklären, was haben die Leute so ungefähr für so psychische Dispositionen, wie sind die so drauf? Also damit habe ich mich sowieso im letzten Monat irgendwie viel beschäftigt, so, und das ist ja auch der Witz, dass auch Psychologen und Psychologinnen ja sagen würden, eigentlich sind alle so ein bisschen ähnlich, ne? Also die meisten Probleme, die wir haben, oft ist ein bisschen Kindheit, ist ein bisschen Jugend, ist ein bisschen, was hat man für Dispositionen, Gene noch mit dazu gemischt und dann kommt am Ende was raus, was man selber ja oft für unfassbar komplex hält. Also man denkt ja auch oft selbst, man wäre so komplex. Und von außen sagt jemand, naja, du hast halt jetzt das Problem, das hast du halt schon 100 Mal, das hätte ich dir auch sagen können. Du hättest jetzt nicht irgendwie 3 Podcasts von Stefanie Stahl hören müssen. So bist du halt immer, so ungefähr.
Wahrscheinlich sind halt deine Probleme auch nicht so einzigartig. Wahrscheinlich hat jeder, mit dem du da im Bus sitzt, ähnliche Probleme. Und Menschen sind nicht so arg stark Individuen, wie sie manchmal annehmen.
Das ist also so eine Mischung, glaube ich. Also einerseits, wir hatten ja, glaube ich, letzte Folge diese Barnum-Statements, da hatte ich mich ja davor mit beschäftigt, also quasi diese Statements, die bei denen sich jeder wiederfindet. Also jeder findet sich ja zum Beispiel und jede wieder, wenn man sowas sagt, so manchmal bist du extrovertiert, manchmal bist du introvertiert. Da denkt jeder, oh, ich fühle mich voll verstanden, weil stimmt, ich bin nicht immer nur extrovertiert. Aber gleichzeitig tendiert man natürlich stärker in irgendwelche Richtungen. Und ich glaube, dass wir dass zum Beispiel bei Game of Thrones hatte ich manchmal das Gefühl, ich verstehe, wie die Charaktere an sich sind, also wie die psychologischen Dispositionen sind, zum Beispiel ein bisschen Draufgänger-Typ, geht über Leichen, ist unfreundlich und so weiter. Dann gibt's meistens ein kindheitliches Moment. Also dann wird meistens erklärt, wo kommt der eigentlich her? Also warum ist der eigentlich so geworden, wie er jetzt ist? Und das ist, einerseits gibt's da eine kindheitspsychologische Erklärung, andererseits aber auch eine gesellschaftliche Erklärung. Also bei Game of Thrones war es oft so, dass schon erklärt wurde, was waren die gesellschaftlichen Erwartungen eigentlich an diesen Charakter und warum hat er denen entsprochen oder nicht entsprochen? Und dann kommt noch was dazu, was wir, glaube ich, auch interessant finden, das ist Veränderung. Also, dass wir das Gefühl haben, der hat sich jetzt verändert, der Charakter, oder wir kennen den gut und jetzt trifft er auf irgendwen, der ganz anders ist und er handelt aber nicht so, wie seine Dispositionen sind, sondern hat irgendwas gelernt oder sowas. Und dann haben wir, glaube ich, das Gefühl, gerade bei Serien, wir kennen die jetzt gut, es klappt gut, das finden wir interessant. Oder das finden wir vielleicht wenigstens unterhaltsam. Aber es gibt ja auch noch ein anderes Serienphänomen, was ich auch schon ganz oft hatte, ist, dass man das Gefühl hat, das ist doch nicht mehr der richtige Charakter. Das haben sie doch jetzt da nur reingeschrieben, damit wieder irgendwas passiert. Also das kennt man ja auch bei schlecht geschriebenen Serien, dass die Leute immer so ein bisschen anders sind, damit dann wieder irgendwas passiert oder damit oder dann auf einmal in Staffel 6 eine Persönlichkeit entwickeln, die gar nicht haben. Und worauf ich hinaus will, ist, ich glaube gar nicht, dass die einzelnen Charaktere wirklich so deep sind, wie wir manchmal tun, sondern dass wir eher das Zusammenspiel von mäßig komplexen Charakteren spannend finden. Und das kann einerseits ganz oberflächlich sein, wie bei Sitcoms. Das stört uns ja auch nicht. Wenn jeder wirklich eine Eigenschaft hat, aber es sind 5 Leute, dann ist es halt trotzdem immer wieder lustig, so, weil wir irgendwie uns immer wieder davon überraschen lassen. Aber sonst glaube ich manchmal, ist das gar nicht so komplex, wie man manchmal denkt, sondern wahrscheinlich ist es, wenn es gut geschrieben ist, nur so komplex, wie die Realität ist. Und die ist vielleicht auch gar nicht so sonderlich komplex immer. Und ich glaube eher, das Zusammenspiel, die Geschichte, die Veränderung, das ist das, was es dann eher rund macht für Leute, ja.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass man eigentlich auch nicht zwangsläufig tiefgehende Figuren braucht, weil natürlich auch wahnsinnig viel, so unangenehm das vielleicht manchmal klingt, an Oberflächen liegt. Kino ist ja irgendwie als Film, als irgendwie so eine Schicht über etwas, ja auch immer ein Oberflächenmedium. Und wir wissen ja, dass man mit Gesichtern allein, mit Leuten, die sich durch Welt bewegen oder wie sich Welt allgemein halt irgendwie ordnet und strukturiert, wahnsinnig viel erzählen kann. Also wir hatten ja zum Beispiel mit Michael Haneke ja auch jemanden, der viel versucht, Psychologisierung zu vermeiden und uns genau darauf zu stoßen. Und ich denke, dafür gibt's noch sehr viele andere Beispiele. Also Nicholas Winding Refn oder so macht ja auch nun in der Regel keine komplexen Figuren, sondern gefällt sich in Raumkonstruktion und so. Also ich glaube, man kann ja auch ganz viel durch Bewegung und sowas erzählen. Also zum Beispiel, wenn wir uns angucken, wie sich Charlie Chaplin zu der Umgebung bei sich verhält. Darüber lernen wir viel über die Welt, aber in der Regel halt nicht wahnsinnig viel über ihn als spezifische Person, soweit dass das immer so eine Stereotype, so eine Schablone ist, der Tramp oder so. Das ist ja nun nicht jemand, über den wir so Kindheitsrückblenden haben oder so. Und ich glaube, das ist halt einfach, wovon man sich wegbewegen muss, von diesem Pauschalurteil, oh, das ist kein tiefgehender Charakter, deshalb ist das schlecht. Damit will ich natürlich aber auf keinen Fall sagen, dass Tenet ein guter Film ist. Also das muss man nun auch noch mal festhalten.
Ich glaube vielleicht auch, dass man auch einfache Charaktere eben komplex schreiben kann, ne? Also diese Idee, warum ist denn jemand wirklich draufgängerisch witzig? Ich meine, wegen so wie Han Solo, so. Das ist gar nicht so einfach, so eine Figur zu schreiben. Also die wirklich, aber die wirklich irgendwie sympathisch und lustig ist oder überhaupt 2 Figuren, die eine gute Ebene miteinander haben irgendwie, die müssen gar nicht. Also ich glaube, man geht manchmal den Kniff, dass man sagt, wir brauchen jetzt noch ein Kindheitstrauma, wir brauchen jetzt noch das und dann kommt am Ende raus, sie hat ihr Kind verloren und deswegen war sie den ganzen Film lang schlecht drauf. Das ist natürlich auch ein manchmal einfacher Ausweg, eine Komplexität anzudeuten, die wir aber im Spiel vielleicht gar nicht gesehen haben. Ne? Also es kann auch komplex sein, wie Dialoge geschrieben sind, wie 2 Charaktere miteinander umgehen, dass sie sich lange kennen, ohne dass wir das Gefühl haben, da muss man jetzt noch mal mit dem psychologischen Holzhammer kommen, damit es Sinn ergibt, glaube ich. Also ich glaube, das kann auch ein Fallstrick sein. Ja.
Han Solo finde ich übrigens ein total spannendes Beispiel, weil das ja ein Charakter ist, der lebt vor allen Dingen von einer Sache, von seiner Coolness und Coolness als Distanz so zu der Welt, so das Nicht-Ernst-Nehmen der Dinge. Und das ist natürlich vor allen Dingen auch ein Ergebnis davon, dass Harrison Ford halt überhaupt keinen Bock auf diese Rolle so hat. Und man bei Harrison Ford halt allgemein das Gefühl hat, er hat so selten so richtig Bock auf seine Rollen gehabt und dieses leicht so Enervierte, so diese Distanz zu den Dingen, die der immer in sich trägt, auch als Indiana Jones zum Beispiel, ist das, was ihn als Charakter und was auch seine Figuren halt eben immer spannend gemacht hat. Und das finde ich ja eigentlich ganz schön, dass allein so ein leichtes Detachiertsein schon gereicht hat, um irgendwie ihn spannend zu machen. Und wenn man ihn heute sieht, ist das halt irgendwie zu einer Manier erstarrt. Da hat man immer das Gefühl, ach so, der hat keinen Bock. Ja, das merkt man.
Ja. Ja, stimmt, ne, bei Blade Runner und so.
Ja, da hat er nicht mal Bock gehabt, sich ein Kostüm anzuziehen. Er hat einfach sein T-Shirt anbehalten.
Da ist er einfach in seinem normalen T-Shirt. Der wohnt wahrscheinlich wirklich da, in diesem Wüstencasino. Ja, die haben wahrscheinlich eben sie ihm gar nicht gesagt, dass sie da drehen wollen, ja. Aber ich glaube, also ich fände es immer interessant, könnt ihr auch noch mal mehr schreiben. Mir würde mal Beispiele interessieren, welche Charaktere sind, haltet ihr für besonders komplex oder ist es immer ein, also ich glaube, es ist dann ein Vorwurf, wenn wir das Gefühl haben, das sind wirklich Filme, die irgendwie charaktergetrieben sind, die jetzt nicht viel über ihre Form erzählen, sondern, und also Malcolm and Marie zum Beispiel wäre so ein Film, wo man das Gefühl hat, okay, das sind auch irgendwie doch wirklich recht flache Charaktere gewesen, denen da Sam Levinson halt alles, was er sich mal überlegt hat, so in den Mund gelegt hat. Und dieser Film hätte davon profitiert, wenn das wirklich ein bisschen komplexer gewesen wäre als so ein paar Bullet Points, die er sich da gemacht hat.
Darf ich nochmal sagen? So, ich habe mich ja da schon in anderem Kontext drüber aufgeregt, aber ich verstehe immer noch nicht, was Malcolm da hat mit, warum sich Pontecorvo, der Jude, für die Muslime interessiert. So, was ist denn das für eine Frage? Kann man nicht mit anderen Religionen, mit anderen Ethnien und so sich identifizieren und mit denen mitfühlen und so? Also, warum ist das überhaupt eine Frage? Das ist so merkwürdig.
Ja, musste ich auch lachen bei deinem Rant in Kulturindustrie. Ich weiß ja nicht mehr, wer das ist und welcher Film das ist, aber ich fand die... Naja, lass uns nicht über Malcolm und Marie jetzt reden, aber interessant. Also, das ist, glaube ich, ein Film, der von grazilerer Charakterzeichnung, die vor allem sich auch durchs Schauspiel überträgt, also wo wir das Gefühl haben, okay, da ist noch was. Ne? Man kann ja viel, ohne das benennen zu müssen, ohne es psychologisieren zu müssen, andeuten darin, wie sich zwei Menschen zueinander verhalten. Daran kann man ja viel ablesen, wie wahrscheinlich die Beziehung ist, wer was für ein Charaktertyp ist und so weiter. Und er hat sich ja da dafür entschieden, dass das einfach alles in Dialoge geschwemmt wird, wo wirklich alles nochmal rausgeholt wird, was in dieser Beziehung passiert ist. Und das klappt dann halt nicht so gut, ja. Ist aber auch was übrigens, was mich an den Marvel-Filmen, um da nochmal einmal was so zu sagen, ich glaube, das MCU würde für mich persönlich, die ich jetzt kaum noch was davon gucke, sehr profitieren von komplexeren Charakteren, weil ich immer das Gefühl habe, das ist alle exakt der gleiche Typ. Also es ist immer so ein draufgängerisch, halb witziger Mensch, der so einen Flaw hat in seiner Vergangenheit, so, und das halt irgendwie so 50 Mal. Also ich glaube, wenn das so richtige liebenswürdige Charaktere wären oder witzige oder sowas, dann könnte ich, glaube ich, auch das Kino besser ertragen. Aber ich habe immer das Gefühl, da wird auch immer so ausgetauscht, jeden Film, wie der eine ist. Also es war doch irgendwie in den drei Avengers-Filmen so, dass immer wer anders mit, glaube ich, Black Widow zusammen war oder sowas. Einmal war das so Captain America, dann war es irgendwie der Hulk und im nächsten Film war es irgendwie wieder so irgendwie anders. Und das würde, glaube ich, für mich profitieren von komplexeren Charakteren.
Ich glaube übrigens, dass das auch wieder mit den Schauspielern zu tun hat. Man hat ja das Gefühl, diese Schauspieler sind ja auch alle so Menschen ohne Eigenschaften, die nur noch dazu da sind, so mehr oder weniger witzige Antworten zu geben bei Interviews und hier und da mal ein lustiges Social-Media-Meme zu machen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass halt diese Darsteller keine Charakter sind, mehr irgendwie keine eigene Identität haben, überträgt sich das auch so ein bisschen auf die Figuren.
Voll, ich könnte mir voll vorstellen, wie Benedict Cumberbatch einfach Spider-Man ist und irgendwie, weiß ich nicht, Chris Evans, Black Widow oder so. Ich weiß auch nicht, ob die Kostüme getauscht würde auch funktionieren, ja. So ein bisschen ist das irgendwie alles so, ja, so ein bisschen, ich weiß auch nicht. So der ganz Gute in der Schule, der aber auch so ein bisschen witzig war, ja. Naja, ja. Kommen wir mal zu euren Fragen.
Aber jetzt super durchtrainiert ist.
Ja, genau, und jetzt richtig, richtig barkt ist. Hast du irgendwas, wo du anfangen wollen würdest mit irgendeiner Frage?
Nee, aber ich, was wir können ja mal durchs Dokument gehen.
Ich geh mal hier von unten. Ja. Leon, die Fragen haben nämlich schon ewig kommen, die sage ich jetzt einfach mal. Leon, stellen die Einschränkungen des Theaters, hatten wir die Theaterfrage schon mal? Nee, hatten wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben sie nur so oft gelesen, weil sie hier unten im Dokument steht. Stellen die Einschränkungen des Theaters in Bezug auf die Umsetzung im Vergleich zum Film einen Nachteil dar oder kann man diese Einschränkung auch als Chance begreifen? Oder anders gefragt, was bietet das Theater, was der Film nicht bieten kann?
Na, Aura, da sind tatsächliche Menschen, die jetzt gerade in diesem Moment vor dir spielen. Das ist live. Das ist doch der große Vorteil des Theaters, dass da natürlich auch Dinge passieren können, die so ein bisschen aus dem Rahmen brechen. Beim Film passiert jedem das Gleiche, aber die Performance, die wir sehen, ist immer ein ganz klein bisschen anders. Ist immer ein bisschen anders vom Rhythmus, von der Stimmung und so. Und ich glaube, deshalb geht man doch ins Theater, weil da direkt vor einem echte Menschen sind.
Ja, es hat natürlich einmal auch dieses Unterhaltungsmoment, dass man denkt, wow, die spielen das gerade wirklich auswendig. Das ist der Theater, ist der Original One Take auf jeden Fall. Und natürlich die Interaktion auch, ne? Also die Schauspielenden merken ja, was kommt gut an, was kommt nicht gut an, je nachdem, wie das Stück auch natürlich konzipiert ist und sowas. Manchmal wird dann auch natürlich versucht, immer alles genau gleich zu machen. Aber normalerweise ist ja eine Stimmung im Raum und das würde ich auch sagen. Ich bin nicht weder mit Theater sozialisiert worden, noch oft im Theater, deswegen kann ich an sich dazu nicht so viel sagen, auch so zur Theatertheorie und sowas, aber ich bin auch nicht so Fan. Und
tatsächlich. Na, ich habe das Gefühl, zumindest war das hier in Heidelberg und Mannheim oft mein Eindruck, man ist diskursiv oft so ein bisschen in der Vergangenheit stecken geblieben. Ich habe irgendwann, was war es denn? Ich glaube von Fahrenheit 451 eine Inszenierung gesehen, die sich anfühlte, als wäre man wirklich so direkt in den 60ern, so als würde man aus so einer Simulations- und Computerwelt irgendwie entkommen oder so 90er vielleicht im besten Fall noch. Das fand ich alles ganz dröge. Aber tendenziell hat das natürlich wahnsinnige Chancen. Ich finde, das erlaubt einem offenen Grad von Abstraktion, den ein breiteres Publikum im Kino ablehnen würde, weil man da halt so ist, ja, das sind Leute auf einer Bühne. Ich glaube, man trägt da sehr viel stärker die eigene Fantasie rein. Da ist es irgendwie so eine Zwischenform, weil es ja auch so stark textbezogen ist zwischen Literatur und Film, also so auf halbem Weg, dass man halt mehr eigenen Gedanken und Abstraktionen in das Ganze reinträgt. Und das finde ich halt auch einen großen Nutzen halt, dass es dadurch schon fast zwangsläufig eine stärkere oder eine deutlichere, sage ich mal, ich weiß nicht, ob es eine stärkere ist, eine deutlichere Eigenbeteiligung, eine Eigenkonstruktion des Kunstwerks durch den Zuschauer irgendwie oft erlaubt. Also das war zumindest oft mein Eindruck, wenn ich dann mal im Theater saß. Ich muss zugeben, ich bin als Kind auch nicht im Theater gewesen und gehe jetzt irgendwie. Also ich finde, Theater ist ja genau wie Oper oder sowas oder Konzert oder so auch etwas, wo man sich immer denkt, oh, da müsste ich eigentlich öfter hin.
Man will unbedingt in der Stadt leben, die ein Theater hat, aber geht dann nicht hin, so geht's mir. Aber es muss auf jeden Fall die Möglichkeit des Theaters muss auf jeden Fall gegeben sein. Aber es stimmt, ich finde es natürlich eigentlich auch spannend, aber ich glaube, durch einmal fehlende Sozialisierung und dann später Interesse für andere Gebiete hat das in meinem Leben nie so richtig Fuß gefasst. Wenn ich jetzt wen Neues kennenlernen würde, der oder die dauernd im Theater ist, würde ich, glaube ich, auch mal wieder öfter mitkommen. Aber also von außen habe ich das Gefühl, dass es eigentlich zu viel mehr Radikalität oder Drastik vielleicht neigt, in dem, was es zeigt, mit was für Stoffen es sich beschäftigt, als vielleicht das Kino, also dass Leute im Theater mehr akzeptieren. Also wir gehen jetzt ins Theater und dann spritzt da das Blut und dann gibt's da Nacktheit und so weiter, was Leute jetzt, die so mal ins Kino gehen, vielleicht nicht machen würden, weil beim Theater immer irgendwie auch so ein bisschen intendiert ist, dass es da so ein bisschen abgeht. Gleichzeitig höre ich von Leuten, die halt sehr oft sehr viel im Theater waren, dass das genau die Klischees sind, auf die keiner mehr Bock hat. Also Lars Eidinger ist nackt und von oben kommt Blut oder sowas, aber ich kann da wirklich eigentlich nichts zu sagen. Ja. Ich habe das Gefühl, da geht es eigentlich mehr ab, als in den Filmen, die Leute sich angucken, zusammen im Kino, wenn sie mal ins Theater gehen.
Das ist vielleicht dann auch immer der Nachteil, dass keine Beziehung mehr zur Populärkultur irgendwie existiert. Das ist ja nicht mehr so, als würde eine breite Öffentlichkeit als Theater irgendwie rezipieren. Und deshalb existiert nicht mehr so starken Abgleich mit sowas wie einer Öffentlichkeit. Das heißt, man kann viel stärker so für ein erwartbares, immer gleiches und sehr homogen aufgebautes Publikum irgendwie spielen. Und ich glaube, das Kino hat einfach immer den Vorteil gehabt, dass es sich immer wieder, also und natürlich auch den Nachteil, aber vor allen Dingen halt irgendwie, für mich scheint das immer ein dynamisierender, ein vitalisierender Faktor zu sein, dass es immer wieder herausgefordert wird von dem, was die Öffentlichkeit halt sehen will und nicht sehen will. Und dass das irgendwie auch so diese Brüche, die da im Kino immer entstehen, auch was wahnsinnig Produktives und Schönes waren.
Weitere Frage, ich weiß gerade gar nicht, von wem die ist. Ich nehme auch mal eine von unten.
Aber darf ich noch mal kurz sagen, ich hoffe, Leon ist froh, dass wir jetzt nach gefühlt 9 Monaten oder so mal seine Theaterfrage beantwortet haben. Weil die liegt da doch ewig in diesem Dokument.
Also da war auch noch die Frage, sehen wir Potenzial in Musicals und Musikfilmen oder sollte Musik nur grundmalerisch sein und da würde ich jetzt, hätte ich jetzt gedacht, ja, wir sehen da Potenzial, oder? Also wir brauchen
ja vielleicht nicht so viel. Keine geschlossenen eingehen. Fragen stellen, Leon.
Stimmt, die erste
Interview. Seht ihr da Potenzial?
Das ist ja die erste Interviewregel und ich fand es aber so witzig, weil dann, es kommt da immer drauf an, hat man es mit Podcastern, mit Leuten zu tun, die wissen, wie man sich selbst darstellt oder die wissen, wie das Format ist, weil ich fand's so geil, weil die erste Frage, die ich Rüdiger gestellt habe im Oshima-Special, ist ja nur, Rüdiger, warst du mal in Japan? Und ich glaube, die Antwort war 4 Minuten lang oder sowas und das fand ich nice, weil das war eine geschlossene Frage, macht man eigentlich nicht, aber da wusste man, er wird wahrscheinlich sowieso erzählen, ja. Aber genau, geschlossene Fragen, immer die Chance, dass wir das wegwischen mit. Ja, sehen wir Potenzial. Lukas, gibt es Vorurteile gegen Filmkritik und Kritiker, Kritikerinnen schmeiß ich noch mit rein, die dich besonders nerven?
Ich will ehrlich sein, nicht wirklich. Also natürlich gibt's eine ganze Menge Klischees. Wir sind eigentlich alle gescheiterte Künstler, die Eunuchen der Kunst und so weiter. Das ist ja nun alles hinreichend vertraut, aber ich muss sagen, das nervt mich eigentlich nur sehr selten und ich kann da öfter drüber lachen, als dass es mich nervt. Also wenn ich an so Kritikerfiguren denke, wie aus zum Beispiel Birdman oder so, da denke ich dann so, ja gut, das hat ja nun mit mir einfach vergleichsweise wenig zu tun. Und es, also ich habe halt oft eher das Gefühl, dadurch, dass Kritiker heutzutage so eine schwache, so eine nicht wahnsinnig mächtige, privilegierte Gruppe sind, sagt das für mich immer eher mehr über den Filmemacher aus, der sich damit beschäftigt oder über die Person, die darüber spricht, als halt über Kritiker an sich. Und ich habe halt das Gefühl, nee, du hast nicht so richtig verstanden, was das soll und was das leisten kann, sondern du bist jetzt halt gerade in dem Moment sauer, weil der, keine Ahnung, Avengers 18 nur 2,5 von 5 Sternen gegeben hat oder so. Und deshalb, also es hält sich sehr in Grenzen. Ich finde halt diese, die meisten Vorurteile kann ich halt sehr leicht räumen irgendwie. Hey, bist du nicht ein gescheiterter Künstler? Nee, habe ich nie probiert und will ich ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Also, ich habe gar keinen Bock, einen großen Film zu drehen. Aber wie du meinst.
Das ist doch dieser, ist das nicht Lessing gewesen, warum der Rezensent nicht besser machen muss, als was er tadelt? Das haben wir im Abi damals gelesen, wo er das dann damals schon so schreibt. Hat mir damals die Augen geöffnet eigentlich zum Abitur, weil ich dachte, stimmt, das sagt man doch immer. Also es war immer auf dem Schulhof so, ja, dann mach's doch besser und so. Ich habe nicht das Budget, Matrix 2 jetzt nochmal zu drehen. Ich habe auch kein Interesse, aber ich fand den Film halt scheiße. Und das kann ich ja auch sagen. Und das ist, glaube ich, sowas, also so ein Vorwurf, der immer mitschwingt und ist ja immer sowas, ja, und die Kritik macht den Film schlecht und die Filmemacher. Und wir müssen jetzt, also was mich gerade so ein bisschen nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, wir kriegen wieder so ein, sowas von, den Kinos geht so schlecht und jetzt müssen wir alle zusammenhalten und jetzt dürfen wir nicht so, jetzt darf nicht so viel Zwietracht sein und so weiter. Und ich muss sagen, ich hasse ja die Leute, die die Filme machen, aber ich denke, und davon gehe ich fest aus, dass von radikaler und starker Kritik das Kino profitieren muss und die Filme und auch die FilmemacherInnen, wenn sie sich das anschauen, und da muss man dann über seinen eigenen Schatten springen. Und natürlich, man haut ja nicht, also wenn das jetzt jemand ist, der seinen ersten Debütfilm gemacht hat und es eine Abschlussarbeit und weiß ich nicht, dann haut man da ja nicht wie bescheuert drauf, als wäre es, weiß ich nicht, ein Zack Snyder oder sowas. Ich finde, da hat man ja schon so eine gewisse Art von ethischem Empfinden, wann, wo, auch wie ein Verriss angebracht ist. Aber ich finde, dass Kritik immer eigentlich radikal sein muss und dass Kritik aber gleichzeitig für mich immer was Performancehaftes auch hat, weil man, also ich schon witzig finde, auch das Kino so ernst zu nehmen. Also Reich-Ranitzky hat es ja gesagt, das ist eine radikale Verteidigung der Literatur. Und so sehe ich mich aber natürlich nicht wie er oder wie auch andere. Das Film ist nicht mein Leben. So, ich kann auch noch weiterleben ohne das Kino. Und ich finde, deswegen hat es natürlich immer so ein bisschen was, dass man sich in so eine Rolle auch reindenkt und jetzt sagt, okay, wenn ich das verteidigen will, was habe ich dann hier anzubringen? Und das finde ich auch wichtig. Also dieses so, ihr macht immer alles schlecht. Ich würde sagen, nee, das finde ich eigentlich nicht. Also gerade dadurch, dass man Sachen so schlecht macht, zeigt man ja, dass man andere Sachen so gerne mag. Also ich finde, das ist ja so eine Pendelbewegung so. Also deswegen ist es ja so, dass man viel schlecht macht und manches dann so richtig gut findet. Und dann liegen sich alle in den Armen bei Uncut Gems oder sowas. Und das finde ich ja auch so schön irgendwie daran. Und deswegen finde ich so immer so ein Gleichmachertum und so ein für Fans der Sache, passt das schon und sowas. Ja, dann braucht man halt die Kritik nicht mehr machen so. Ja, wobei ich natürlich auch immer manchmal damit hadere und dann manchmal denke, okay, verstehe ich vielleicht wirklich das Genre noch nicht, verstehe ich vielleicht wirklich diese Art von Film noch nicht, so, da bin ich ja in so einem Prozess immer so, ne, ich merke ja auch, also mich nervt ja Slow Cinema wirklich super krass, also richtig körperlich, also dass ich wirklich denke, meine auch psychischen Dispositionen sind dafür nicht geeignet, also ich quäle mich wirklich durch jeden Slow Cinema Film durch wie nix, aber manchen kann ich dann am Ende immer sagen, okay, ich fand die trotzdem gut. Das ist meine, weißt du, das ist die Entwicklung, zu der ich fähig bin. Und da muss jeder bei sich selber gucken, so. Aber Aber trotzdem finde ich halt, ja, dass dieses so, ihr macht alles schlecht oder keine Ahnung was. Neulich habe ich jemandem von dir erzählt und der meinte, der ist Filmkritiker, das gibt es noch. Und dann habe ich so gesagt, ich bin das auch. Also ich schreibe jetzt nicht so viel Kritiken, aber ja, gibt's uns gibt's noch und noch ein paar andere, ja.
Wir wissen ja auch nicht, warum genau,
wir wissen auch, dass das kein richtiger Job mehr ist, aber wir tun so.
Nee, ich glaube, uns gefällt ja auch, also zumindest mir, so ein bisschen dieses auf verlorenem Posten stehen, mit dem Rücken zur Wand gegen alles und so. Ich finde, heute noch Filmkritik zu betreiben, hat ja auch immer so was verzweifelt Heroisches irgendwie. Findest du nicht, dass da auch irgendwie so ein bisschen ein Pathos drin liegt in dieser Geste, das jetzt in dieser Welt betreiben zu wollen, wenn man eigentlich, was weiß ich, Videospiele machen müsste oder so?
Voll. Also ja, also bei der Berlinale dachte ich mir wirklich so ein bisschen, als ich die Filme gesehen habe, okay, aber wen außer mich, den Katz Discord und die drei anderen Leute, die ich kenne beim Deutschlandfunk, interessiert es eigentlich noch? Also so wer, was jetzt Hong Sang-soo wieder für einen Film gemacht hat oder sowas. Also dachte ich auch so kurz, okay, ist man eigentlich schon völlig raus so? Das ist, glaube ich, auch immer noch eine Frage, die einen beschäftigt, weil wir natürlich merken, die Serien werden stärker und wie lange wird es auch diese Art geben? Aber ich finde, die Kulturkritik an sich, ich finde das super gut. Ich mochte immer schon gerne, auch so, kritische Leute. Ich mag das gerne, Leute, die auch starke Meinungen zu, also es sei denn, es ist total oberflächlich und nur emotionsgetrieben, dann kann ich meistens nicht so gut damit connecten. Aber ich fand das immer gut und ich habe ich auch schon gesagt, aber ich lese lieber eine starke Kritik von jemandem, dessen Meinung ich nicht bin, als diesen Einheitsbrei. So. Und ich finde, und das ist aber bei mir selber ein Prozess, daran zu arbeiten, auch das kritische Bewusstsein wieder zu schärfen, gerade in einem Podcast, wo man immer ein bisschen auch auf Harmonie aus ist und sich nicht immer anbrüllen möchte. So da. Aber da denke ich schon viel drüber nach und ich finde das gut, wenn Leute Kritik machen, ja.
Ich glaube, was ein Klischee ist, das mich natürlich nervt, ist, dass wir nicht attraktiv sind. Wir sehen natürlich alle wahnsinnig
aus. Wir sehen alle top aus, das wisst ihr natürlich nicht, weil wir haben es halt auch nicht nötig, weil viele wissen nicht, dass wir diesen Podcast ja im Gegensatz jetzt zu Ole und Wolfgang wissen, Wohlstand für alles eine gute Sendung, aber ihre Looks ziehen es natürlich noch weiter nach oben. Und wir wissen so, wir brauchen die Looks nicht. Also wir hätten sie, aber wenn wir das jetzt noch mit Video machen, dann würden wir den gleichen Vorwurf kriegen und deswegen Cuts nur als Audio, ja.
Man will ja auch nicht halt so ein Persönlichkeit, Personality-Podcast sein, den Leute nur, weil sie uns irgendwie geil finden,
ja, schauen. Also, nee, man will ja nicht blenden. Aussehen, ja. Jetzt gehen wir mal vielleicht rüber in den Discord. Da haben wir nämlich auch Fragen bekommen. Ich wechsle hier einfach mal so ein bisschen durch und hab die hier angepinnt. Das fand ich eigentlich ganz interessant von Luis, die Frage, wie bewertet ihr Biopic-Filme? Ist dieses Genre in seiner Konvention ein Stück weit zur maximal mittelguten Rezension verdammt? Du fandst auch diesen Mishima-Film neulich so gut, oder? Von Paul Schrader? Ich habe den nicht gesehen.
Ja, tatsächlich. Den fand ich natürlich nicht
letztens schon länger, ne?
Gut, ja. Sondern noch schon eine Weile. Aber ich glaube, das ist ja auch nun kein wahnsinnig originelles Urteil, dass der sehr gut ist, sondern ein weit geteiltes. Und ich glaube, das hat gerade natürlich genau mit dieser Frage zu tun. Wir wissen alle, dass die meisten menschlichen Leben nicht einer klassischen oder einer irgendwie produktiven Dramaturgie folgen. Im Gegenteil. Unser Leben ist voll mit wahnsinnig viel Stagnation, mit Phasen, in denen nichts passiert, in Phasen, in denen ganz viel passiert und das ist ja auch nicht so, als wäre unser Höhepunkt in der Regel am Ende. Nein, in den meisten Fällen sterben wir halt am Ende und davor sind wir 20 Jahre nicht so produktiv, sondern vielleicht in Rente oder sowas halt, je nachdem. Und deshalb ist es, glaube ich, immer wichtig, so zu schauen, so, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber was ist die Essenz des Lebens? Worum ging's? Was erzählt uns dieses Lebens? Wo sind die Momente, in denen das Relevante, das Spannende passiert? Das heißt, ein Biopic, das halt von der Wiege bis ins Grab geht, ist für mich fast automatisch zum Scheitern verurteilt, sondern es geht darum, Momente und Umbrüche zu finden, die stellvertretend für das, was dieser Mensch zu leisten war, darstellt. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man tatsächlich das zeigt, für das der Mensch wichtig war, seine Arbeit in den Mittelpunkt stellt und nicht halt die 100. Liebesgeschichte oder so, die Leute haben ihn nicht akzeptiert, Geschichte da außenrum erzählt. Also das ist, glaube ich, halt, was ich von einem Biopic verlange und dann kann es auch sehr gut werden. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, warum ein Biopic zwangsläufig mittelmäßig oder schlecht sein muss. Es gibt auch ganz hervorragende.
Das ist ein guter Punkt, finde ich, mit der Arbeit. Ja, das kotzt mich meistens an, also dass dann irgendwie, ne, genau, gesagt wird, ja, Stephen Hawking, er war ein bisschen er war ein bisschen schwierig und er war sehr verliebt oder sowas, ne? Und dann, also ich finde es schon interessant. Also, oder beziehungsweise, das ist einfach interessant, ne, zu überlegen, wie kann ich das, was diese Person gedacht hat und was wirklich revolutionär war an deren Leben, irgendwie filmisch umsetzen? Wie kann ich das vermitteln? Kann ich das in eine andere Sprache tatsächlich übersetzen? Oder abgestuft kann er wenigstens im Film mal darüber reden. Aber das gibt's ja auch meistens. Also ganz oft haben wir so eine Kung-Fu-Trainingssequenz, wo man dann sieht, dass jemand da irgendwie an so einer Tafel so ganz viele Formeln schreibt. Der war scheinbar sehr schlau. Das finde ich meistens auch nicht so spannend. Ich finde, glaube ich, spannend, wenn man sich einfach radikal davon entfernt und das irgendwie so ein bisschen macht, wie man das selber denkt. Dann wie Tarantino einfach sagt so, und dann ist Hitler da im Kino verbrannt. Gut, das war jetzt kein Biopic, aber ich finde, dass man sich da dann auch von...
Christian, ich habe da schlechte Neuigkeiten über die Geschichte.
Von lösen kann. Aber sonst so ist es wirklich eins der Genres, die mich am meisten ankotzt meistens und bei denen ich am meisten einpenne. Und ich denke, also ich finde, meistens taugt es eigentlich nur dazu, wenn man sich eh so ein bisschen mit was beschäftigt hat, dann mal reinzugucken und zu schauen, was waren da so die Stationen und kommen die da auch noch mal drin vor. Also ganz schrecklich fand ich, aber das ist ja auch Konsens, hier Bohemian Rhapsody, den Queen-Film, so, wo man wirklich so dachte, das ist so eine, ist das eine Start-up-Gruppe? Also sind das irgendwie so kleine Unternehmer-Kids, die jetzt überlegen, irgendwie, dass sie jetzt einen neuen Smoothie rausbringen oder sowas? Also das wirkte ja sowas von völlig befreit von irgendwie doch dem Zeitgeist damals oder sowas. Also das finde ich ganz schrecklich. Also meistens sagen wahrscheinlich Biopics viel darüber aus, wie man gerade auf die Vergangenheit schaut. Und dafür sind die wahrscheinlich oft ergiebiger, als sich zu überlegen, wie war das damals oder wie war die Person, um die es geht.
Ich glaube, wenn ich irgendwie so eine goldene Regel aufstellen müsste, das hilft natürlich keinem, aber ich würde anhand dieses Mishima-Biopics sagen, sinnvoll ist immer eine Verschmelzung von Leben und Werk. Das Werk muss so groß werden, dass es als Teil des Lebens begriffen wird und umgekehrt. Und das macht ja auch die Arbeit sichtbar. Wenn also ein Künstler oder ein Denker oder so da ist, dann muss diese Welt auch in irgendeiner Form sich widerspiegeln in dem, was er geleistet hat. Also wenn einen Philosophen...
So wie Mank, ne?
Ja, Mank war super, klasse, oder?
Ja, das war doch so schwarz-weiß wie Citizen Kane. Das ist doch jetzt genau das, was du meinst.
Ich habe das Gefühl, da hat man eigentlich nicht wahnsinnig viel von weder Mankiewicz noch von Orson Welles halt irgendwie drin gesehen, sondern da hat man sich sehr oberflächlich daran bedient. Aber ich glaube halt, so um das jetzt nochmal auf den Philosoph zu brechen, man muss irgendwie begreifen, die Welt, die er vorgefunden hat, wie das auch in Beziehung steht zu dem, was er dann halt geleistet hat. Also ich glaube, Werk und Leben müssen irgendwie verschmelzen. Dann hat man wahrscheinlich ein besseres Biopic, als wenn man halt nacherzählt. Aber danke für das schlechte Gegenbeispiel.
Fabi fragt, ich hätte vielleicht noch zwei Fragen für die nächste Mailbag-Folge. Die erste ist etwas inspiriert von der Dokumentarfilmfrage vom letzten Mal. Oder vielleicht war es vorletztes Mal, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es darum, bewertet man Dokus anders als normale Filme? Er fragt hier, wie nähert ihr euch als Filmkritiker einem Kinderfilm? Kann man einen Kinderfilm als Kunstwerk rezensieren oder müssen der Besprechung vor allem pädagogische Kriterien zugrunde liegen oder schließt sich das gar nicht aus?
Ich glaube, dafür gibt es Leute, die da Experten sind, Pädagogen zum Beispiel. Die können da nochmal eine andere Perspektive liefern. Ich glaube, wir sollten einen Kinderfilm mehr oder weniger genauso werten wie eben einen anderen Film auch. Denn wir sagen ja auch nicht, okay, das ist, also wir sagen ja manchmal, oder es gibt manchmal Kritiken, ja, für Kinder ist es in Ordnung. Und ich finde, das ist aber ein ganz schlechter und auch vor allem ein ganz herablassender Zugang. Wir sagen ja auch nie, das ist jetzt für Männer oder für Frauen okay oder das ist für Alte okay, obwohl es ja durchaus auch ein vielleicht auch nicht so oft definiertes Genre des alten Films gehen, in dem es dann irgendwie auf kitschige Weise darum geht, um Leute, die es nochmal wissen wollen und die nochmal so einen dritten, vierten Frühling erleben oder so. Und die sind ja auch manchmal auf ähnliche Weise so herablassend, wie das vielleicht Kinderfilme manchmal sind. Aber letztlich sollte auch ein Kinderfilm für jeden funktionieren können. Und der Film, der nur Ablenkung, der nur einen Freiraum schafft für die Eltern, damit die mal 2 Stunden halt bisschen Ruhe haben oder so, das ist natürlich okay, das ist ein Werkzeug, aber das müssen wir dann ja nicht positiv als Kunst bewerten. Also ich wüsste nicht, warum man da wahnsinnig andere Kriterien anlegen sollte.
Ja, also wahrscheinlich, wenn man jetzt das nur professionell über Kinderfilme schreiben würde, würde man da wahrscheinlich schon irgendwie ein anderes Werkzeug oder sowas für sich entwickeln, aber so wie jetzt ich, der ich fast keine, glaube ich, Kinderfilme ja mir meistens bespreche,
Naja, eigentlich sind alle Superheldenfilme Kinderfilme, also.
So kann man es auch sehen, ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, also einerseits ist man natürlich noch Kind oder man ist ja noch ein bisschen das Kind, was man mal war. Das ist ja noch in einem drin, Gefühle, die man hat und sowas. Das, also man kann das ja noch verstehen, man kann damit ja noch so ein bisschen connecten. Wenn dann diese Kinderfilmwelt anfängt, ist es ja nicht so, dass man da als verbrämter Erwachsener sitzt und sich denkt, was, das soll jetzt ein magisches Land sein und da soll es jetzt Elfen geben oder sowas. Man kann ja mit kommen. Also bei Totoro zum Beispiel ist man ja da, läuft damit rum, freut sich auch, wenn das Monster kommt und so weiter. Hat natürlich aber mittlerweile auch so, ohne dass ich jetzt selber schon Kinder hätte, die elterliche Sicht eher. Man schaut da vielleicht nochmal anders irgendwie drauf. Aber ich denke, das, wo mit einem Kinderfilm bei Kindern Begeisterung auslösen kann, kann auch bei Erwachsenen Begeisterung auslösen, die sich darüber freuen. Und das kann man dann vermitteln. Ich glaube, man kann sich schwer, vielleicht mit Übung oder so, ich weiß nicht, aber sich so, also nur so jetzt so zu zwingen, das aus Kindersicht zu sehen, das geht, glaube ich, nicht so richtig, weil man ist eben kein Kind mehr, ne? Man kann ein bisschen abstrahieren und so weiter, aber es gibt, glaube ich, da, das merken ja jetzt auch, ich meine, Alex, ne, dein hier Kollege von Kulturindustrie rezensiert doch jetzt irgendwie auf Goodreads auch irgendwie so Kinderbücher und sowas. So, ich glaube, da merkt man dann schon als Eltern wahrscheinlich krass, wie unterschiedliche Qualität diese Sachen haben, die man da vorliest. Und als Kind weiß man es vielleicht gar nicht mehr. Aber ich glaube, so die Sachen, die hängen bleiben, also ich glaube, es ist zum Beispiel kein Wunder, wir haben da ja eine Folge drüber gemacht, dass das letzte Einhorn irgendwie so hängen bleibt. Und wenn man das jetzt nochmal schaut als Erwachsener, dann merkt man, boah, da ist aber auch schon echt ganz schön viel drin. Also das ist nicht einfach nur so eine Geschichte über ein Einhorn, das irgendwie durch den Wald läuft oder sowas. Das ist schon kein Wunder, dass das so verfängt. Also ich glaube, man sollte da schon mit der ähnlichen Ernsthaftigkeit rangehen und schauen, was man da drin findet. Aber ich also wenn ich jetzt für eine Kinderzeitschrift Kinderfilmkritiken schreiben würde, dann würde ich da wahrscheinlich irgendwie anders drangehen oder sowas. Da würde man sich wahrscheinlich ein anderes Handwerk zulegen. Denn ich würde sagen, natürlich sagen wir machen jetzt keine Filmkritik für Frauen und Filmkritik für dies und das und so weiter. Aber es ist natürlich schon so, dass da musste ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, auch so bei Slow Cinema und vielleicht auch psychologischen Prädispositionen, die man hat. Also, sagen wir mal Freunde, sagen wir mal ein Freund kommt zu dir oder eine Freundin und sagt, ey, soll ich mir den und den Film angucken? Dann würdest du ja schon überlegen, wie ist diese Person, kann die sich darauf einlassen überhaupt, ne? Wo wir jetzt in der Kritik sagen würden, das würden wir jetzt nicht ewig am Ende sagen, okay, wenn ihr unaufmerksam seid, dann könnt ihr das nicht gucken und wenn ihr Bock auf Action habt, dann zieht euch das mal rein und sowas, weil dann wird das so, diffundiert das so aus. Aber manchmal im Privatkreis macht man das wahrscheinlich schon und deswegen, na, vielleicht noch mal so rum, also sagen wir mal, eine Freundin hat Kinder und würde dich fragen, soll ich diesen oder diesen Film gucken? Dann würdest du wahrscheinlich schon anders auf den Film gucken, als wenn du eine Kritik schreibst.
Oder? Ja, ganz sicher, natürlich. Da würde ich ja auch, das ist ja auch was, ein ganz anderes Szenario, oder? Also, das ist ja tatsächlich die reine Empfehlung der Service oder so. Und ich würde halt natürlich je nach Person und je nachdem, wie gut ich diese Kinder kenne oder eben nicht kenne, auch halt irgendwie dazu ergänzen, das finde ich gut daran, das finde ich schlecht daran. Aber ich würde natürlich auch im Kopf behalten, so ertragen die das in ihrem Alter überhaupt? Ist Rochus Wolf schreibt ja für verschiedene Publikationen, auch für seinen Kinderfilmblog. Und da hat er ja auch vor allen Dingen Listen, die so nach Alter geordnet sind. Und ich glaube, das ist da halt natürlich ein Zugang, der relativ wichtig sind. So kann man diese Informationen schon verarbeiten? Kann man überhaupt so diese Abstraktion des Denkens, die vielleicht für diesen oder jenen Film nötig ist, in den oder jenem Alter schon leisten halt? Also ich glaube, das würde ich halt immer einbeziehen, so kriegt man das schon hin. Das ist halt natürlich ein Kriterium, das ich sonst an Kritik halt einfach nicht anlege. So, schaffen die Leute da draußen das überhaupt? Sondern ich denke so, ja, also vielleicht ja nicht, vielleicht schon, aber das ist ja nicht was ich jetzt für alle halt irgendwie im Kopf behalten muss, wie du schon sagst. Sonst fängt man irgendwann an, nur noch für eine sehr spezifische, spitze Zielgruppe halt seine Kritik wirklich zu formulieren. Aber wie gesagt, diesen Kinderfilmblog von Rochus Wolf kann ich auch guten Herzens empfehlen, der macht da sehr gute Arbeit. Auch wenn er nicht nur Sachen empfiehlt, die ich toll finde.
Und Fabi schreibt auch noch, und die zweite, wenn wir schon bei jüngeren Menschen sind, ihr habt die Chance, einem eher jungen Publikum, so um die 18, das hauptsächlich Serien zu Hause streamt und sich für Filme nur wenig interessiert und wenn überhaupt nur als Unterhaltungsprodukt und nicht als Kunstform, drei Filme im Kino zu zeigen, um sie für den Film zu begeistern und deutlich zu machen, was Kino alles sein kann. Welche drei Filme würdet ihr wählen? Habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Ich auch nicht. Super gute Frage. Ein Film, den ich immer als Zugang Leuten empfehle, oder ein paar Filme, die ich mehrfach schon Leuten verliehen habe, als Zugang zu so einem Kunstkino irgendeiner Art, finde ich tatsächlich die drei Wong Kar-wai-Filme aus den 90ern, also Chungking Express, Fallen Angels und Happy Together, so nacheinander in der Reihenfolge, da habe ich schon mehrfach relativ gute Resultate mit gehabt, dass Leute dann sagen, so, oh, spannend, was es da noch so gibt, was gibt's denn noch so in die Richtung, weil die so eine Mischung aus Nähe zur Populärkultur haben, weil die mit Musik irgendwie sehr vital sind, aber weil die eben auch zeigen, so, hey, hier bewegt sich die Kamera ein bisschen anders, hier ist ein bisschen mehr da, hier wird manches verschleiert und so. Also die finde ich immer einen ganz guten Zugang. Ich überlege gerade, was man noch so unbedingt empfehlen kann. Also ich glaube, oft sind das Filme, die so was aus sich heraus sehr Beeindruckendes haben, wo man das Gefühl hat, die zeigen einem was, was man anderweitig noch nicht gesehen hat. Und das ist irgendwie etwas, das man aber auch gar nicht rein intellektuell, sondern was man auch einfach durch so diese Bilder verstehen kann. Also zum Beispiel Bellatars, die Werkmeisterschen Harmonien oder so, die sind vielleicht nicht der perfekte Einstieg immer, aber bei allen, die so ein doch so ein Grundinteresse haben und die vielleicht auch so einen Zugang zur Kultur haben, da bin ich oft so, der ist so eindrucksvoll für mich und der, also auch ganz ohne, dass man den Kontext versteht oder so. Ich glaube, wenn man den im Kino sieht und wenn man den einmal durchgestanden hat oder halt durchgeschaut hat, dann merkt man schon so, boah, da ist irgendwie was passiert in dem Film und mit mir. Aber das ist jetzt natürlich auch so aus dem relativ spontan. Ich habe mich auf die Frage auch nicht vorbereitet. Ja. Hast du schon eine Antwort gefunden?
Nee, ich habe auch nicht. Also ich habe überlegt, ich würde, glaube ich, irgendwas von Lynch zeigen. Total, vielleicht ja. Lost Highway oder sowas. Also was, wo die Leute vielleicht, wenn sie WandaVision oder sowas schon gesehen haben, so ein bisschen das Gefühl haben, okay, das geht auch irgendwie noch anders. Also es muss nicht immer leichte Antworten geben auf die Fragen. Ich glaube, man kommt, wie vielleicht wir auch bei der Twist-Folge besprochen haben, oft aus so einem Erzählungskontext. Und dass man so das auch mit diesem Unbehagen da irgendwie rausgeht und eventuell, also viele es wahrscheinlich abfacken wird, aber viele haben ja auch die Lynch-Filme früh gesehen in ihrer Jugend und sind davon lange beeinflusst gewesen. Also ich glaube, daran würde ich rangehen.
Ja, das ist eine super Idee. Das hat ja bei mir auch geklappt. Also Mulholland Drive oder so ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, weil das ist ein schöner Film, der hat so klassische Hollywood-Stars und der bietet viel Oberfläche, die einem Zugang erlaubt und dann zieht der einen so mit runter, nachdem der einen damit geködert hat.
Ja, dann würde ich, glaube ich, gerne sowas wie die 12 Geschworenen oder sowas, also sowas, was einfach nur sehr gut und dicht irgendwie geschrieben ist und also irgendwas oder sowas wie auch, das wäre jetzt wieder ganz anders, Man with a Movie Camera, aber irgendwas, was alt ist, aber an das man so gut anknüpfen kann. Also was sehr alt ist, aber wo Leute das Gefühl haben, okay, krass, das betrifft mich ja voll, ich finde die Fragen wirklich super interessant, irgendwie sowas, also so, um so dieses Gefühl zu haben, man kann da noch in der Vergangenheit graben und viel zutage fördern. Ich weiß zum Beispiel nicht, ich glaube, Citizen Kane hätte mich, glaube ich, abgefuckt mit 18, so, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so spannend gefunden.
Hat es ja jetzt noch in Teilen, oder?
Ja, ne, so ein bisschen, ja. Und dann, weiß ich nicht, hier steht Mononoke, aber ich finde den einfach
immer so toll.
The Right Thing
vielleicht? Da hatte ich immer das Gefühl, das ist auch ein Film, der einfach so eine krasse Energie hat, dass man nachher denkt, so, boah, was habe ich denn da gesehen?
Ja, vielleicht irgend so was ganz, ja, so einen politischen Brecher braucht man eigentlich noch, so, der die Leute richtig,
Der ist halt auch so packt. In your face, also im wahrsten Sinne des Wortes, so die Kamera zoomt so an die Gesichter ran und dann wird man beschimpft und dann passiert ganz viel und es eskaliert und es sieht irre aus und es ist so heiß und so, also ich glaube, der ist eine super Möglichkeit.
Also, ja, wahrscheinlich würde man so überlegen, oder? Ich würde wahrscheinlich überlegen, es muss irgendwas sein, das diese Möglichkeiten des Kinos aufzeigt, es muss irgendwas sein, das so ein bisschen aufzeigt, dass den Effekt, den ich auch in den Specials ganz oft habe, selber, dass ich denke, so, bah, krass, das ist ja in den 60ern schon diskutiert worden im Kino und jetzt sind wir, also jetzt habe ich ja bei manchen Fragen das Gefühl, wir fallen wieder dahinter zurück. Nicht unbedingt, was die Einstellung zu diesen Sachen angeht, aber was die Art angeht, wie die Dinge diskutiert werden, wie viel man schon mal im Kino manchmal politisch diskutiert hat. Also ich meine, ich habe jetzt auf der Berlinale diesen Film Je suis Karl gesehen, wo es um so eine rechte Jugendbewegung in Europa geht, die sich so Charlie, Je suis Charlie-mäßig aufzieht. Und es war so peinlich, also wieder dargestellt war, wie Rechtsextremismus funktioniert. Also es war wirklich so, ja, das sind irgendwie, das finden einfach junge Leute, die verwirrt sind, toll, und dann gehen die dahin. Und es war irgendwie so, also witzig, das zu sehen, Nacht und Nebel in Japan von Oshima und dann diesen Film, der irgendwie halt 60 Jahre später rauskommt. Und ich dachte so, krass, Alter, wie verkümmert sind wir eigentlich geworden, solche Dinge mal so zu diskutieren. Ich glaube, also das würde ich gerne auf jeden Fall aufzeigen, so dass man im Alten Sachen finden kann, bei denen man sich wundert, wie aktuell die noch sind. So, ja.
Ja.
Ja, irgendwie sowas, ne? Und dann noch was von Michael Bay. Dann noch Transformers 5. Einfach um zu zeigen, wohin die Reise auch gehen kann.
einfach um zu sagen, so, guck mal, so geil ist so plumpes Unterhaltungskino dann doch nicht, oder? Ja, willst du nicht lieber mal was ganz anderes sehen danach?
Das wäre geil. Aber geil wäre so, ja, ich würde natürlich hier Star Wars 4, 5, 6, die würde ich zeigen.
Ich wollte sagen, Star Wars 9 den Leuten zeigen und wenn sie dann noch Bock haben auf Blockbuster, dann weiß ich auch nicht, ob ihnen zu helfen ist.
Das war doch geil da mit dem, dass er die ganzen Snokes da in diesen Tanks hatte.
Der Imperator ist wieder da.
Ja, da ist er
sagt
wieder.
Sagt die Texttafel.
Diesmal ist er echt. So, hing da nicht noch sogar noch was dran an dieser Frage? Was war, ach nee, das war ja die Frage mit den, was würdet ihr den Leuten zeigen? Guck mal, die Kinderfilmfrage hatten wir schon, die kicke ich ja mal raus. Jon geht gerade ab und kauft sich neuen Fernseher und so weiter und hat uns heute gefragt, was haltet ihr von dem Phänomen 4K Ultra Blu-ray? Ein Gimmick oder ist es ein Mehrwert, alte Filme zu optimieren, wie zum Beispiel E.T., Apollo 13, etc. Gerne auch umschreiben in gescheitem Deutsch. Er ist ja in Deutschland geboren, glaube ich, aber jetzt lebt er in Kanada und deswegen ist ganz witzig, wenn er kommuniziert, dass er sonst halt sein ganzes Leben auf Englisch verbringt. Ich kann das übrigens, Jon, total gut nachvollziehen, dass du in Kanada bist und dann immer so deutsche Podcasts und sowas hörst. Ich glaube, ich würde das auch machen. So für so eine Art andere Heimatgefühl Anker. Oder sowas. Ja, ich fände das, also auch so, auch was Humor angeht und sowas. Ich finde das habe ich oft vermisst so im Ausland. So eine bestimmte Art deutscher.
Du hast den deutschen Humor vermisst?
Ja, also so ein ganz, so ein, ja, wie ich so, der Humor, so den ich und die Penkers-Leute so haben oder auch so, wie so Helge Schneider und sowas. Ich weiß nicht, es gibt halt so eine ganz bestimmte, nicht den deutschen, den grundsätzlichen, so, also nicht jetzt Kristall und Mario Barth, habe ich nicht so doll vermisst, aber ja, so eine Färbung. Ich kann jetzt sagen, zu diesem Phänomen, ich besitze ja irgendwie 10 Blu-rays oder so und nicht mal mein Gerät, das die abspielen kann, weil ich meine PlayStation verschenkt habe. Das heißt, mir ist das alles egal. Ich bin ja immer noch so ein bisschen auf dem Trip. Ich gucke einen Film einmal und dann vielleicht irgendwann nochmal. Und mir ist ein bisschen egal, wo und wie das aussieht auch und sowas. Also ich versuche mich davor zu schützen, da tiefer einzusteigen, weil sonst werde ich vielleicht auch noch so, wenn ich mal Geld habe und mache dann viele Anschaffungen. Hast du eine 4K? Kannst du 4K-Sachen gucken, Lukas?
Nein. Ich habe hier aktuell nichts, dass das abspielen kann. Und ich habe auch nicht den entsprechenden Fernseher. Und ich denke, wenn ich jetzt also beliebig über finanzielle Mittel verfügen könnte und das als eine wahnsinnige Aufwertung wahrnehmen würde, dann würde ich das wahrscheinlich schon auch irgendwann so benutzen. Aber aktuell habe ich auch oft das Gefühl, diese Restaurationen, die dann auch für eine recht kleine Zielgruppe gemacht werden, sehen nicht immer toll aus, sind nicht immer wahnsinnig liebevoll, sondern sind dann auch oft eher so einfach hochgerechnet und das, was ich bis jetzt bei anderen Leuten eben an 4K Blu-ray-Produktionen irgendwie gesehen habe, da war ich oft nicht wahnsinnig mitgerissen. Und vor allen Dingen, der merkwürdige Effekt war für mich oft, man gewöhnt sich so schnell dran. Mhm. Also man hat so schnell das Gefühl, dass es sich wieder anfühlt wie jeder andere Film. Und dann geht es eigentlich dann doch wieder eben um den Film, der da läuft. Also es gibt bestimmte Filme, die könnten auch durch 4K, 3D, HDR, Plus Ultra nicht gerettet werden. Und das ist dann, glaube ich, das, was bei mir sich letztlich da irgendwie einbrennt. Es geht mir dann immer dann doch eher um den Film und weniger um, naja, wie toll er nun jetzt da gerade aufbereitet ist. Also das ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, aber nicht so sehr, dass ich das hier zu so einem großen Heimkino ummünzen würde. Und ich würde halt, also das ist jetzt natürlich gerade schwierig, aber ich gehe dann halt doch immer lieber ins Kino, als mir das zu Hause halt mit 4K-Fernseher anzuschauen.
Mhm. Ja, ich merke, dass ich so bestimmte Bereiche in meinem Leben, da will ich dann gar nicht so viel drüber wissen, wie das alles ist. Also ich merke zum Beispiel, Kaffee ist so eine Sache und Wein und sowas. Ich kann Kaffeebohnen mahlen, hier mache ich auch und kaufe ganz guten Fairtrade-Kaffee, aber das reicht dann auch. Da brauchen wir nicht, Leute, irgendwann, neulich hat mir jemand erzählt, dass dieses Gerät, was ich habe, häckselt die Bohnen und man muss die eigentlich so zerquetschen richtig. Das ist also eigentlich nicht richtig, was ich mache. Und dann schalte ich wirklich auf Durchzug, weil ich dann weiß, so weit möchte ich nicht rein in diese ganze Kaffeewelt. Nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und meine Frage wäre bei 4K. Also ich persönlich kenne 4K wirklich nur aus dem Mediamarkt im Vorbeigehen, wo dann so ein Bild ist, wo so ein Kolibri da über so eine Blume fliegt. Und dann bleibe ich so stehen und denke so, irgendwie, boah, das ist ja krass. Aha, 7.000 Euro, okay, ist scheinbar nichts, hat scheinbar nichts mit meiner Lebensrealität zu tun.
Ja.
Und dann gehe ich weiter, aber mittlerweile ja, glaube ich, billiger zu bekommen. Was ich mich nur frage, ist, wenn man das dann hat, also hat es nicht, und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen so technikpessimistisch, aber ich finde das interessant, hat man nicht dann im Umkehrschluss das Gefühl, dass jeder andere Film scheiße aussieht? Also da hat man so 5, 4K Ultra HD Blu-rays und dann macht man eine normale rein und denkt sich, das ist ja aber nicht mehr so geil.
Ich weiß nicht, wie schon gesagt, ich glaube, man gewöhnt sich an den jeweiligen Zustand, in dem man ist, eben sehr schnell. Und das geht auch für eine Seherfahrung. Also ich glaube, vielleicht hast du, wenn du gerade den hochauflösendsten Superfilm und danach auf 480p umsteigst, so die ersten 15, 20 Minuten wirkt sich das sehr deutlich aus und danach akklimatisiert man sich dann doch wieder. Das war zumindest mein persönlicher Eindruck. Es gibt da sicher Leute, die halt sich stärker als Audiophil, als Hi-Fi-Freaks oder so verstehen, aber da würde ich mich nun nicht zuzählen. Was nicht heißt, dass ich nicht jeden Film am liebsten in der bestmöglichsten Auflösung sehen würde, also das heißt damit auch so nah an der ursprünglichen 35mm oder wie auch immer Kopie wie möglich, also das wird damit so authentisch wiedergegeben, wie es eben geht, aber ich muss einfach sagen, dass das für mich nicht so eine unglaublich hohe Priorität hat. Das ist sicher, dieser Kaffeevergleich passt da sicher ganz gut. Ich weiß, es ginge immer besser, man könnte da sicher dran schrauben und optimieren, aber mir sind andere Aspekte des Lebens wichtiger.
Nee, ich habe nur Nokia 3210 und gucke alles auf meinen Röhrenfernseher, weil ich will nichts mit diesem HD zu tun haben, wovon ihr alle redet. Ultra 720p, das sagt mir alles nichts. Damit ich bloß nicht das Gefühl habe, dass das andere schlecht ist. Ja, finde ich aber interessant. Ich finde Ewing-Filmsammeln total interessant. Abgefahren, was es so gibt und was auch die ganzen Sachen so kosten.
Ja, das finde ich manchmal auch abgefahren.
Sehr. Also ich finde es so krass. Ja, haben wir ja schon bei Cronenberg drüber gesprochen. Aber was das, also aus was für einer Zeit wir beide halt nicht so ganz kommen, also du vielleicht noch mehr, weil, also die Zeit ist jetzt vielleicht für dich auch ein bisschen eine solche, weil du viel mehr Filme kennst als ich und deswegen viel mehr suchst und dann auch sehr, sehr viel vergriffen ist und so weiter. Aber ich meine, wo noch so Stiegelegger sagt, so die Sachen gab's damals gar nicht und man wusste gar nicht, oder man wusste nicht mal, dass es den Film gibt. Das war ja noch so eine Zeit, weißt du, wo man irgendwann 4 Jahre später irgendwo eine VHS gefunden hat und gesagt, ach krass, den hat er auch gemacht oder den gab's auch tatsächlich. Und heute sind wir in so einer seltsamen Zeit, wo es dann heißt, ja, Claire Denis gibt's einfach gar nicht online, aber hier sind alle Filme von Nagisa Oshima. So, das ist so eine ganz komische, so eine Roulette, so eine Online-Film-Roulette irgendwie, in dem man ist irgendwie. Und das finde ich total bescheuert, ne? Also es wäre, wie geil wäre das, wenn man einfach alles gucken könnte.
Ja. Und das Nicht-Kennen ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Kategorie. Das geht eher ins Gegenteil, dass man dann halt eine Prozentanzeige, wie viel man von einem Regisseur schon gesehen hat, irgendwie bei Letterboxd da stehen hat und sich denkt, wie kriege ich das jetzt bis zum Achievement? Wie kriege ich da jetzt die Platin-Trophäe für?
Ja, das finde ich auch echt lustig, ja. Aber das ist eh so krass, finde ich. Dass ich, man merkt es auch im Discord. Und ich muss halt, ne, weil ich ja nicht hauptberuflich jetzt nur Cuts mache und eben auch nicht diese krasse Geschichte jetzt als Filmkritiker schon über mehrere Jahre habe oder nie so diese Phase hatte, wo ich mich so richtig reingenördet habe. Deswegen kommt das ja jetzt immer so nachträglich über die Specials und so. Aber ich finde interessant, man kann ja dann trotzdem so viel schauen online oder so viel sich irgendwie besorgen und so viel immer noch mehr gucken und aufstocken, dass das wie so eine richtige Arbeit wird für Leute. Und dann denkt man gleichzeitig noch, man will noch das Buch lesen und man will noch das machen. Und wenn man dann gleichzeitig noch, wie ich und du ja auch, also freiberuflich ist und eh so seine Zeit, also ganz viel meines Lebens ist ja meine Zeit durchplanen. Wann mache ich welches Skript, wann mache ich welchen Podcast, wann nehme ich was auf und sowas. Dann bekommt das ganze Leben so eine seltsame, so einen Katalogisierungseffekt, wo man nur noch überlegt, heute habe ich 3 Stunden, da könnte ich ja dann den gucken oder koche ich lieber was und höre einen Podcast und keine Ahnung was. Und irgendwann merkt man, Digga, du bist viel zu tief drin in so Popkultur in deinem Leben, Planungsmodus. Du musst jetzt mal wieder da wieder raus irgendwie aus dieser ganzen Geschichte. Also bei manchen merkt man es doch schon, oder? Dass sie so das Gefühl haben, so man muss jetzt das doch gucken, man muss das gucken, wo fängt man an und sowas. Also es geht oft von sowas Produktivem manchmal an sowas gefühlt Krankhaftes über, finde ich. Und man merkt das manchmal bei sich selber.
Ich finde, das hat halt auch schnell, wie gerade schon so angedeutet, so eine Checklistenkultur, so ein Gefühl von, man muss das so abarbeiten. Und das habe ich ja auch, also bei diesen Specials sitze ich auch ab und zu da so, okay, diese 8 Filme fehlen mir noch, bis dahin habe ich Zeit, muss ich mal gucken, ob ich an dem Tag vielleicht irgendwie dann doch noch 3 schaue, damit ich am nächsten Tag einen weniger schauen muss oder so. Also das ist sicher auch gerade bei Filmkritik oder bei bestimmten Texten, die immer so ein Katalog von Filmen verlangen, also auch zu einem bestimmten Thema oder so, da hat man auch oft das Gefühl, da ist, ja, das ist nicht immer nur schön, das so abhaken zu müssen. Da wird es dann halt tatsächlich zur Arbeit.
Ja, und ich habe halt auch viel gemerkt, und das merke ich in meinem professionellen, selbstständigen Leben immer stärker, Es gibt auch diese psychologischen Kategorien von, ist man eher geplant oder eher chaotisch, ne? Also ist man, das heißt nicht chaotisch, heißt irgendwie anders, aber dass man, braucht man für alles einen Plan oder arbeitet man eher so, wie das für einen selber so Sinn macht und man macht in den Energieschüben eigentlich quasi. Und bei mir ist es halt so, und das habe ich echt auch erst so in den letzten Jahren so stark festgestellt, ich muss mir selber so, wie man so ein Kind gezwungen in den Sandkasten setzt. So funktioniert mein Gehirn. Es ist so, du musst jetzt hier eine Stunde spielen und dann kommen wir wieder. Und so funktioniert mein Gehirn. Also quasi, wenn manche sagen, die haben ein Problem, dass sie alles auf den letzten Drücker machen, auf den letzten Drücker machen ist der Modus meines Gehirns. Ich muss quasi alles am besten so hinlegen, dass ich immer alles auf den letzten Drücker machen muss und dadurch hat das dann so eine Spielkomponente. Also, dass ich sagen muss, du brauchst dich jetzt gar nicht vorbereiten, die beiden Tage, sondern an dem Tag hast du 2 Stunden Zeit für die Podcast-Vorbereitung, weil dann machst du es wirklich quasi. Und dadurch muss ich quasi mir immer selber so selber Grenzen stecken, die ich dann als von außen kommt empfinde, obwohl ich sie selber dahingelegt habe. Also damit ich dann besonders
Total,
produktiv bin,
total.
ja.
Das kommt mir komplett vertraut vor. Auch das klingt jetzt vielleicht auch schon quasi pathologisch, aber ich wünsche mir fast oft einen stärkeren äußeren Zwang. Also manchmal denke ich mir so, boah, wäre das geil, wenn jetzt jemand vorbeikommt, der sagt, du musst jetzt das und das machen, sonst, keine Ahnung, wirst du mit einer Dampfwalze überfahren oder so. Also so, dass man sich fast wünscht, einem würde jetzt jemand eine Pistole auf die Brust setzen. Also das geht mir gelegentlich ja schon auch irgendwie so im Freiberufler-Alltag so durch den Kopf, wenn ich dann doch lieber irgendwie was anderes finde, mit dem ich mich gerade in dem Moment beschäftigen kann, dass ich mir gerade noch so rechtfertigen kann.
Ja, ich habe das ganz stark. Also ich glaube auch, ich hätte meinen Master zu Ende gemacht, wenn wir richtig krasse Deadlines gehabt hätten für die ganzen Hausarbeiten und sowas, bin ich ganz sicher. Aber das war alles so offen, dass man das jedes Semester schreiben konnte. Da hat sich das irgendwann so angehäuft und dann habe ich schon im Radio gearbeitet und das dann gelassen. Irgendwann. Und ja, ich habe auch mal so ein Buch über so Charaktertendenzen gelesen. Da hieß dieser Typ Obliger und das sind so Leute quasi, die meinten, früher in der Schule war ich so ganz sportlich und habe ganz viel gemacht und heute kriege ich irgendwie gar nichts mehr hin. Und das sind dann Leute, wenn die joggen gehen wollen, dann müssen die halt das mit einem Freund oder einer Freundin machen, der oder die dann jeden Morgen vorbeikommt und sagt, wir gehen jetzt joggen, weil dann kommt's von außen und dann geht's. Also sobald die Regeln von außen kommen, kann man sie gut erfüllen. Ich kann aber gleichzeitig, wenn ich die Regeln für sinnlos halte oder unterfordert bin, das auch nicht gut machen. Also wirklich mein Modus ist, ich muss mir selber von innen die Regeln geben, die aber irgendwann so von außen kommen, dass ich's dann mache. Und deswegen ist für mich Podcasting ist ja so ein bisschen so, als würde man jede Woche einen Vortrag halten müssen an der Uni. So ungefähr ist es und deswegen kann ich das gut. Das ist tatsächlich der. Ich bin da ganz froh, dass ich den Modus gefunden habe, auf jeden Fall. Doktorarbeit wäre, glaube ich, für mich, ich weiß nicht, ob du das gut könntest, für mich die Hölle auf jeden Fall, 3 Jahre lang an einem Thema zu arbeiten.
Oh, gute Frage, das weiß ich nicht. Das würde ich dann sehen. Mal gucken, wann ich das erste Mal oder das nächste Mal irgendwie ein Projekt habe, das derart lang sich mit einem Thema beschäftigt halt.
Aber hätte auch
Ich
Bock,
merke
man
schon,
wächst ja
dass
auch
mir
an sich.
das Spaß macht, so längere Texte. Also ich sitze jetzt gerade zum Beispiel wieder an einer Beilage für so ein Mediabook, für eine Blu-ray, die jetzt neu veröffentlicht wird. Und das sind dann, ich glaube, die Vorgabe ist zwischen 20 und 30.000 Zeichen. Und ich merke, dass mir das schon Spaß macht, da irgendwie das so ein bisschen vorauszuplanen. Also mehr als dann der kürzere 6.000 Zeichen Kritiktext irgendwie einfach, weil man auch so eine lustige Phase hat am Anfang, wo man sich in alles so ein bisschen reinliest und so ausfühlen kann, so mit was möchte ich mich dafür beschäftigen. Das finde ich eigentlich einen schönen Moment, dieser Rechercheübergang, bevor das sich so verfestigt und alles festgehalten wird.
Ja, ich finde auch bei dem, also noch einmal gesagt, weil ich das jetzt die letzten Monate viel gehört habe, Stefanie Stahl, so bin ich eben, das ist so ein Podcast von dieser Psycho, so deutscher, so ein bisschen, ich denke, ich tippe mal, Psychologen und Psychologinnen hassen sie, so wie Philosophin Richard David Precht hassen. Also die war irgendwie 3 Jahre lang auf Platz 1 mit diesem Das Kind in dir will Heimat finden Buch auf Platz 1 der Bestsellerliste, aber ihr Podcast, da beantworten sie mal so Fragen von Leuten, die das halt hören und das ist immer ganz cool. Und da ging es auch um Narzissmus. Und irgendwer hat so hingeschrieben, so, ja, ich bin irgendwie Narzisst und irgendwie ich hatte ganz große Probleme mit meiner Frau und das und das und das. Und dann meinte sie so, ja, aber der erste Schritt ist erstmal, also du kannst schon nicht so mega krass narzisstisch sein, weil du hast es immerhin schon mal selber erkannt. Also, dass du sagst, du bist Narzisst, zeigt schon, dass du so an dir arbeitest. Und ich glaube so, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt mein Arbeitsmodus, den ich gefunden habe, aber ich könnte auch noch was anderes. Das ist eigentlich ganz gut. Und deswegen denke ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann mal so ein Buchprojekt oder doch irgendwie sowas mal mache, ob, wenn dann irgendwann der Ruf kommt, man denkt, jetzt versuche ich das doch mal. So, also ich habe es jetzt halt nicht geschafft, so mich lange zu konzentrieren, aber jetzt will ich es mal wieder versuchen, so, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass
Christian, lass uns doch ein Influencer-Buch schreiben, wie wäre das denn?
So über so, Influencer-Buch über Wirtschaftsinfluencer auf YouTube.
Ja, ja, lass doch mal anfangen, im ersten Kapitel erstmal so die naheliegsten Filme, die uns einfallen, so American Psycho und Fight Club und sowas nennen.
Pass auf, wir zerstreiten uns wieder mit Leuten. hast du schon gelesen? Hast angefangen, ne?
Ich hab's noch nicht. Ich hab, glaube ich, jetzt gestern die ersten 3 Kapitel oder so gelesen. Okay. Das ist natürlich auch, ist ja auch überhaupt nicht schlecht oder so. Ich fand's recht erwartbar halt in Teilen. So, es ist halt genau, was ich erwarten würde von einem Buch, das Wolfgang und Ole über Influencer schreiben.
Ich find's schon cool, dass sie sich da so durchgewühlt haben. Auch dass es das noch nicht so viel gibt. Ich finde, sieht top aus, das Buch auf jeden Fall. Übrigens hier, Breaking News, Lukas, Justice League kommt nächste Woche schon in Deutschland raus. Früher als woanders.
Ja, hab ich gesehen. Freut mich natürlich riesig. Also ja. Das wird ein 18. März wie keiner zuvor.
Hast du Bock auf Podcast zu dem Film? Wir machen aber so schon so viel Podcast in letzter Zeit.
Ich schau's mir doch sowieso an. Also wieso denn nicht? Ich meine, wir überlegen ja auch gerade bei Kulturindustrie, ob wir es da machen wollen. Aber ich glaube, es haben gleichzeitig alle und niemand Bock. Also so genauso ein bisschen wie hier. So gleichzeitig ist es so ein Phänomen, dem man sich nicht entziehen kann und das halt auch so lange, so stark in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Und dann weiß man halt, es basiert auf Justice League. Ich habe den gesehen, der war komplett scheiße.
Ich habe den so fiebrig im Flugzeug gesehen. Ich war so im Flugzeug, mir ging's ganz schlecht, da ich diesen Film gesehen bin, so halb dabei eingepennt und ich konnte das alles überhaupt nicht fassen.
Oh Gott, so wir schaffen hier gar keine Jumanji-Filme gesehen, das war gut.
Sorry, ich drifte hier ab in meinen Psychotalk. Wollen wir noch Fragen beantworten
oder reden wir einfach so, plaudern wir so ein bisschen miteinander?
Vielleicht machen wir so ein bisschen immer eine Stunde Fragen, eine Stunde so Therapiegespräch, Alter. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Nach jeder Frage einmal durchatmen.
Ich kann noch erzählen, was ich so gelesen habe.
Ja.
Alte weiße Männer von Sophie Passmann fand ich nicht so gut. Hat mir gar nichts gegeben. Aber Nick Pickertons Buch über Goodbye Dragon Inn war ganz hervorragend.
Ist es, von wem ist nochmal? Dragon Inn ist ein Film und, sorry, das ist jetzt richtig, ich blamiere mich jetzt, aber Dragon Inn ist ein Film und Goodbye Dragon Inn ist ein Film. Und der ist von Tsai Ming-Yang, oder?
Dragon Inn ist von King Hu und Goodbye Dragon Inn ist von Tsai Ming-Yang.
Okay, alles klar. Und die stehen zueinander im Bezug?
Ja, beide haben in Taiwan gearbeitet und der Film Dragon Inn läuft in Goodbye Dragon Inn, in dem schließenden Kino, um das es geht. Wow. Und zwei der Darsteller aus dem Film sehen sich ihren eigenen Film an.
Und es gibt ein ganzes Buch zu dem Tsai Ming-Yang Film.
Es geht nicht nur darüber, sondern es geht natürlich auch, weil es der Film ist, über ein schließendes Kino, den letzten Tag eines Kinos, geht es auch um so das Ende der filmischen Erfahrung, um die Rolle von auch zum Beispiel in einem Kapitel relativ umfassend des Kinos als Cruising Spots und diesen ganzen Erotik-Kinos in New York und der Geschichte von dem Flaneur im Kino und so und um die Kinogeschichte von Taiwan in Teilen und natürlich halt eben auch um Tsai Ming-Yang und Lee Kang-Sheng und irgendwie ihre Karriere und so. Also ich finde, das ist ja ein Buch, von dem man in ganz viele Richtungen gehen kann, weil es quasi zwei Filme enthält und damit zwei Regisseure und weil es von dem Ende eines Phänomens erzählt und so. Das ist ja bei Firefly Press erschienen und das fand ich ganz großartig und ich bin super gespannt auf die anderen Bücher da in dieser Reihe, die da noch erscheinen werden. Eins von Dennis Lim und es gibt eins über Hong Sang-soo und James Banning. Ist, glaube ich, schreibt Dennis Lim? Nee, aber ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall schreibt jemand noch über Ten Skies von James Banning. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch ein toller Film.
Und zu welchem Film schreibst du jetzt fürs Mediabook was? Oder
ist das cool? Ich glaube, das darf ich noch nicht erzählen.
Darfst du noch nicht erzählen. Na gut, ich werde es nicht kaufen, Mann.
Ich weiß es doch noch gar nicht.
Doch,
vielleicht ist es ja dein Lieblingsfilm zufälligerweise.
Vielleicht kaufe ich es nur für das Mediabook. kaufen deine Eltern die Filme für die Mediabooks?
Nee.
Das wäre aber süß, oder?
Ja. Das wäre bestimmt süß. Danke, dass du den Finger nochmal drauflegst. Das wäre sicher ein Zeichen von Zuneigung von Seiten meiner
musst
Eltern.
Du wohl noch sehr viel, musst du wohl bessere Medien für mich.
Bessere Filme.
Ja.
Hannes hat gesagt, wenn ich mir angucke, was ich bis jetzt da gemacht habe, also wenn meine Eltern irgendwie Burning sich anschauen würden oder A Tale of Two Sisters oder so, ich weiß nicht, ob sie da so viel mit anfangen können. Und wenn ich mir meine Mutter beim Sehen von Sympathy for Mr. Vengeance vorstelle, ich weiß auch nicht, ob das gut gehen würde. Eine Frage habe ich
gesagt. Ja, Hannes fragt, ist die Romcom tot? Ich habe lange nichts mehr von einer erfolgreichen, publikumswirksamen Romantic Comedy gehört.
Naja, wir haben das ja im Teil auch schon dann im Discord beantwortet. Es gab ganz viel, was erfolgreich war. Also Love, Simon oder Crazy Rich Asians oder so. Man merkt, dass die Komödie oder die romantische Komödie zum einen ins Fernsehen oder halt in die Streamingdienste abgewandert ist. Zum einen natürlich, weil es gerade kein Kino gibt. Aber zum anderen auch, weil das ja nun ein Genre ist, das nicht nur nicht unbedingt ein großes Publikum braucht, sondern ich würde sagen, das löst in einem ja so private Emotionen aus, dass man vielleicht das fast lieber zu Hause sehen möchte. Also eine Romcom bringt einen dann doch ganz gern zum Weinen und so, oder? Das ist ja oft das Ziel. Und da weiß ich gar nicht, das ist so genauso wie bestimmte Bücher halt erfolgreich geworden sind, weil sie jetzt als Kindle erscheinen können und man da nicht das Cover immer sieht die ganze Zeit. Also zum Beispiel so die 50 Shades of Grey Sachen, da wurde das oft so kolportiert, die wären auch erfolgreich gewesen, weil man jetzt da einen neuen Markt hat oder eine neue Möglichkeit, nicht überall auszustellen, dass man gerade in der Öffentlichkeit Erotik liest in irgendeiner Form. Genauso ist das sicher auch ein Genre, das sich in Teilen nach der Privatheit sehnt. Und wie jetzt gerade durch die Erfolgsfilme da angedeutet, ich glaube, das ist ein Genre, das jetzt auch oft so Vorzeichen und Modulation bekommt, dass durch die ohnehin tendenzielle so Fragmentisierung einer Kinoöffentlichkeit jetzt auch hier stärker zerbricht in so Special Interests, will ich nicht sagen, aber so Modifikationen, also zum Beispiel der queere Liebesfilm, der für bestimmte Identitätsgruppen geschriebene Liebesfilm und so. Also ich glaube, das hat da einen neuen Stellenwert bekommen und sorgt auch dafür, dass das so in Teilen halt, ja, nicht immer dieselbe Form von Öffentlichkeit halt hat.
Ich glaube, es ist auch ein Genre, was man irgendwie nicht mitbekommt, wenn man nicht da so drauf steht. Also ich glaube, das ist das ist dann gerade noch mal durch die Algorithmisierung von Netflix und so, dass man das vielleicht dann gar nicht mehr so angezeigt bekommt. Aber ich tippe mal, wenn man mal ein paar sich mal reinziehen würde da auf Netflix, dann wäre wahrscheinlich alles voll von Romcoms, von denen man noch nie gehört hat. Also ich denke mal auch, dass das wahrscheinlich noch stark ist. Aber so eine richtig gute, ich meine, Crazy Rich Asians, oder, war eine sehr erfolgreiche, richtig große. Sonst weiß ich auch gar nicht so, ja.
Gut, ja, ich glaube auch, das ist so ein Genre, das ja auch, so, das hatte seine Hochphase sicher in den 80ern, 90ern, oder? 90er assoziieren wir, glaube ich, so mit diesen großen, ja, erfolgreichen Romantic Comedies. Und danach kam dann, glaube ich, auch eine Phase, wo man das, was heißt über hatte, aber wo man so sehr mit den Mustern und Strukturen vertraut war, dass ein Teil der Öffentlichkeit das nicht mehr ungebrochen sehen konnte, sondern immer noch so was Zusätzliches brauchte. So in den 2000ern und späten 90ern sind ja dann auch so diese Gross-Out-Comedies, so diese American Pies und Co., die ja immer noch diesen Kern der Romantic Comedy in sich tragen, oder so Verrückt nach Mary oder so, aber da halt so ein Ekel und so eine bestimmte abstruse, überzeichnete Art von Humor dazu gebracht haben. Also ich glaube, das ist halt auch ein Genre, das halt so präsent war, dass es nicht mehr unironisch gezeigt werden konnte und deshalb bestimmte Formen von Modulation halt dann mit sich gebracht halt hat.
Ja, gute Romcoms, sagt man. Ach nee, habt ihr ja schon in Discord welche gepostet. Ich habe eigentlich mal wieder Bock, eine zu gucken. Clara hat gefragt, was haltet ihr von Content Warnings bei Filmen, zum Teil auch Triggerwarnungen genannt? Ich muss sagen, dass ich in dem Thema nicht so ganz drin bin, obwohl das ja uns natürlich auch betrifft, auch als Podcast. Na, man kann ja auch vor Podcasts Triggerwarnungen machen. Ich glaube, ich habe es einmal bis jetzt gemacht vor irgendwas, wo es um Suizid ging, aber mir fällt jetzt gerade gar nicht mehr ein, was das für eine Folge K2 war, müsste ich nochmal nachschauen. Und sonst ist das ja umstritten, also dass manche sagen, so, es bringt vielleicht gar nicht so viel, oder die Kunst soll nicht dann quasi ihre eigenen Sachen vorwegnehmen, die dann gleich im Film passieren und so weiter. Ich habe mich gefragt, ich habe da eher so lösungsorientiert gedacht für mich, aber ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt oder nicht. Es geht ja darum, bei Triggerwarnungen Leute vor allem zu schützen, ne? Also Leute, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, nicht zu retraumatisieren und deswegen irgendwie darauf hinzuweisen, dass etwas, was nichts für sie sein könnte. Zum Beispiel machen es ja auf Twitter viele Leute. Ich finde es bei Twitter auch sinnvoll, weil man ja Wörter stummschalten kann. Also man kann zum Beispiel dann das Wort Rape stummschalten bei sich und kriegt dann halt auch keine Tweets mehr rein, die darum gehen. Ich habe mich immer gefragt, ob man es bei Filmen nicht theoretisch irgendwie so an die Altersbeschränkung knüpfen kann, dass man das irgendwo nachgucken kann, wer möchte. Also ich glaube, ich fände es nicht so gut, wenn vor jedem Film das aufploppt und schon erzählt wird, was alles in dem Film passiert. Aber ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn es so eine Datenbank gäbe, wo man einfach schauen kann, bei bestimmten Themen, wenn das jetzt zu spezifisch wird, weiß ich nicht, in dem Film kommt eine Schildkröte vor oder sowas, dann und ich kann ja auch sein, dass ein Trauma triggern kann bei einer Person, wahrscheinlich irgendwann geht's wahrscheinlich nicht mehr, aber für die großen wichtigen Themen so, ob man das vielleicht irgendwie so datenbankmäßig erfassen kann, sodass jemand, den das interessiert oder die das interessiert, das vorher irgendwie nachschauen kann, das fände ich, glaube ich, relativ elegant irgendwie, aber ja, das ist so mein Gedanke dazu.
Das ist, glaube ich, wenn ich mir hier in meine Notizen gucke, genau das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, wir haben Alterseinschränkungen und wir haben Warnungen zum Beispiel für Epileptiker vor bestimmten Filmen mit Stroboskoplicht. Wieso nicht also das auch als Service anbieten, solange es halt die Kunst selbst nicht berührt? So dieses Gefühl, dass sie dadurch irgendwie ihre Wirkung verliert, das halte ich für absurd, denn wir haben ja ohnehin einen Selektionsprozess. Leute entscheiden ja ohnehin über Inhalte und das, was sie sehen wollen und nicht sehen wollen im Vorfeld. Und ich glaube, dass das da nur eine Möglichkeit ist, für Leute das einfacher zu machen. Also ich lese mir so Sachen wie zum Beispiel dieses Robert Pfaller Buch oder so dazu durch und denke dann so, ich weiß nicht, mir scheinen das manche ein wenig aufzublasen. Auch bei Markus Stiegelegger oder so denke ich dann so, ich verstehe, glaube ich, so ungefähr, wo du herkommst, aber ich sehe dieses Risiko einfach nicht so sehr. Und wenn das tatsächlich, genauso wie zum Beispiel bei Leuten mit Epilepsie, Leuten hilft und ihnen auch ermöglicht, sich auf eine Weise, die zielführend ist, mit derartigen Sachen halt zu konfrontieren und nicht in einem Rahmen, der das vielleicht eher zurückwirft und der schädlich ist, dann sehe ich da überhaupt keinen Schaden drin. Klar sollte das nicht als Spoiler sein, aber so, wenn ich irgendwo lese, dass da, was weiß ich, Graphic Violence ist oder so, dann spoilert mir das ja noch nichts, weil das ja so mannigfaltig sich gestalten kann, dass ich nicht denke, oh nein, jetzt ist dieser Film für mich aber klar. Zumal ja auch zum Beispiel die amerikanischen oder ganz viel internationale so Altersfreigaben genau das einblenden. Also zum Beispiel, wenn du koreanische anguckst, da hast du am Anfang ja auch so verschiedene, so kleine Tafeln, so 5, 6 Stück oder so, wo drin steht, so und so ist die Gewalt, so und so ist die Sexualität, das und das kommt vor und so. Oder so diese Art von Rauschgift oder sowas kommt vor. Und ich hatte noch nie das Gefühl, dass ein Film dadurch für mich irgendwie gespoilert worden ist oder in seiner Schockwirkung reduziert ist. Deshalb sehe ich ehrlich gesagt kein Problem mit Content Warnings und habe auch oft, so wenn dieser Gestus aufgemacht wird, oh nein, das ist jetzt der Untergang des Abendlandes, das ist jetzt das, wo die Leute die Leute verweichlichen oder irgendwie, wo jetzt alles zugrunde dran geht, da, also das finde ich immer als Haltung so ein bisschen albern.
Ich glaube, ich bin auch nicht so der radikale Persönlichkeitstypus, merke ich immer, wenn diese Diskussionen kommen. Also ich bin schon so, dass ich mir oft überlege, okay, die einen sagen das, da kann ich was abgewinnen, ja, verstehe ich schon, wir sollten jetzt nicht, es muss jetzt nicht auf alles überall wahrscheinlich eine Warnung draufgeklatscht werden und immer alles erzählt werden, was in den Sachen passiert. So, ich verstehe das schon, ich verstehe schon, dass auch die Sachen natürlich auch so, also der weitere Schritt wäre ja zu sagen, man darf solche Filme gar nicht mehr machen, so, ne, da, also das ist ja immer auch die Angst, dass die Leute haben, so, oh Gott, irgendwie darf in keinem Film mehr eine Vergewaltigung gezeigt werden oder sowas, so. Ja, ich verstehe auch das, dass Leute radikal die Kunst verteidigen natürlich und so weiter, aber dass man irgendwie so einen gesellschaftlichen Konsens mitbringt und verschiedene Seiten da wahrscheinlich einen Punkt haben und man dann vielleicht überlegt, wie kann man das smart zusammendenken, ohne den ganzen Film vorzuerzählen oder dass jetzt jemand vor das Kino tritt und nochmal sagt, was alles gleich passiert, dann, ich glaube, das geht schon. Ich fand das ein bisschen so, wir werden in der Berlinale-Folge wahrscheinlich auch kurz drüber geredet haben. Berlinale hat ja die Gender-Trennung jetzt aufgehoben bei den Preisen und da gab es ja auch unterschiedliche Sachen. Jetzt haben da halt zwei Frauen gewonnen. Also man hat dann schon mal gesehen, okay, es ist jetzt nicht das eingetreten, was man dachte, da gewinnen dann jetzt eh nur Männer, weil nur Männer in den Filmen die Hauptrollen haben oder sowas. Ich finde, man kann auch mal Sachen ausprobieren, man kann mal gucken, wie das so läuft und schauen, ergibt es vielleicht irgendwie Sinn? Das denke ich bei Content-Warnungen auch, dass man gucken kann, wie man damit umgeht, ohne dass jetzt überall immer in jedem Tweet mit irgendeiner Content-Warnung anfangen zu müssen, weil man sich vor allem schützen will, so ungefähr. Das ist ja immer die Angst, die Leute haben, ne? Dass die Leute so in sich selbst zurückkehren, dass sie dass alles ein potenzieller Trigger irgendwie sein kann. Und so verstehe ich auch, woher das kommt, aber ich glaube, so irgendwie ist ja schon geil, wenn jemand nicht retraumatisiert wird, weil er nur irgendwie einen Podcast gehört hat oder sowas, wo er dachte, es geht um was anderes oder so. Also,
ja. Und ich muss auch noch sagen, ich glaube, solche sehr arg das verdammenden Urteile verkennen auch oft so die Dialektik von Warnungen, weil gerade Warnungen ja auch oft ein Anreiz sind. Warnungen sind auch Werbung. Warnungen machen und wecken auch oft Interesse. Also der katholische Filmdienst, für dessen Nachfolger ich ja nun arbeite, hat lange mit Warnungen gearbeitet, hat gesagt, das sollten sich die guten, gläubigen Christen nicht anschauen. Und natürlich wurde das dann zur Empfehlung für andere Zielgruppen. Also die Leute, die Lust hatten auf bestimmte Formen von Exzess und Gewalt, auf Transgression im Kino, die haben da quasi religiös sicher auch manchmal dran gehangen und sich immer gefreut, wenn sie jetzt was sehen konnten, was ganz besonders tabu und verdammt war. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den jede Form von nicht permissiver Kultur immer automatisch mit sich bringt. Also je mehr die Triggerwarnung und die Kultur, die um so etwas entsteht, vielleicht auch einen einschreckenden Effekt hat oder als Zensur wahrgenommen wird oder so, umso mehr weckt das halt auch einen Widerstand und einen Protest und eine Sehnsucht der Leute, bestimmter Leute, das zu sehen. Also ich glaube, das darf man nicht verkennen, dass jede Warnung auch für jemanden eine Empfehlung ist.
Stimmt, ist auch noch ein Aspekt, den es gibt, ja. Ja, bei manchen Sachen, ich find's einfach, also zum Beispiel war doch jetzt irgendwie, dass man im Bundestag jetzt Gesetzentwürfe einreichen kann, die zum Beispiel einen Genderstern haben. Und das finde ich so ganz cool, weil das jetzt nicht heißt, es müssen jetzt alle Sachen so geschrieben werden, so, sondern man kann es jetzt auch erstmal so machen. So. Und dann kann man ja gucken, wie läuft das so und so weiter. Oder Deutschlandfunk ist ja, glaube ich, mittlerweile auch so, dass die Leute gendern dürfen im Radio, aber nicht müssen. Und ich finde das einfach ganz gut, auf solchen Sachen mal weiterzudenken, ohne in gleich ins krasse Extrem irgendwie abzudriften und sagt, alles braucht es jetzt sofort oder gar nichts darf das jemals haben, weil dann können wir irgendwie keine Filme mehr drehen oder sowas. Ich finde das immer sehr aufgepeitscht, aber manchmal habe ich auch, ich kenne mich jetzt nicht so viel mit Luhmann aus, aber glaube ich so eher diesen Systemblick manchmal drauf, dass ich auch so denke, eigentlich sind es auch nur Pole, also eigentlich, wenn jetzt irgendwie die Oscars sagen, wir machen so ein bisschen Diversity-Kriterien mit rein, dann müssen natürlich auch die Marx-Linken dann jetzt da auch nochmal draufhauen so und dann ihre Crew wieder irgendwie dann so anfeuern und keine Ahnung. Und ich sehe uns da tatsächlich so, vielleicht ist es auch so ein bisschen lasch, weil ich oft das Gefühl habe, wenn wir im Mailbag drüber diskutieren, dass wir so eher so diskutieren, ja, gibt Vorteile, gibt Nachteile, vielleicht findet man einen Weg, aber so sehe ich mich halt auch tatsächlich so ein bisschen eher als Persönlichkeitstyp. Ich sehe da nicht immer gleich den Untergang des Abendlandes, aber ich finde natürlich auch manche Sachen nicht so gut, also zum Beispiel meinte ich ja bei den Oscars, ich finde eher cool, wenn es auf der Produktionsebene die Diversity-Kriterien durchgesetzt werden, als inhaltlich in den Filmen, sodass man jetzt sagen kann, okay, 10 Weiße machen jetzt aber einen Film über die Asian Experience und kommen dann damit irgendwie da rein, finde ich nicht so smart, wie man muss Leute im Team haben oder sowas, aber ich finde irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles mega differenziert sehe, aber ich sehe mich oft so ein bisschen dazwischen, kann ich auf jeden Fall sagen, ja.
Oh, ich habe das Gefühl, das ist bei mir immer sehr stark vom Thema abhängig. Ich glaube, es gibt Sachen, da habe ich sehr extreme Meinung und dann gibt es Themen, bei denen ich, was heißt nicht leidenschaftsloser bin, aber ich glaube abwägender. Und bei diesem Thema muss ich sagen, dass mir einfach die Argumente der so Komplettverweigerer oft nicht wahnsinnig überzeugend erscheinen. Und auch zum Beispiel bei so Sachen wie Gendern, bestimmten Formen von Sternchen und Doppelpunkten und so. Auch da bin ich so, wir sind da in einer Phase des Experimentierens und wie jedes Experiment kann das scheitern und sich als nutzlos oder schädlich erweisen oder es kann eben den gewünschten Effekt haben. Und zu sagen, wir sollten nicht experimentieren, das scheint mir da nie die richtige Lösung zu sein.
Ja. Ja, ich hoffe auch, dass ich nicht immer bei allen Fragen so dazwischen bin. Ja, kann man so sehen. Nee, ich natürlich bei manchen, das kommt natürlich drauf an, worum es geht, aber gerade bei diesen etwas umkämpften Fragen kann ich manchmal auf beiden Seiten den Punkt sehen und fände dann Konsens, glaube ich, interessanter. Oder eben ein Experiment. Lass uns vielleicht noch eine Frage machen. Ich glaube, du meintest im Vorgespräch, du fandst sie von Nikolas ganz gut, die ist auch schon ein bisschen älter. Immer wenn ich einen älteren Farbfilm schaue, hat er geschrieben, freue ich mich sehr und denke, toll, endlich mal wieder ein Farbfilm. Gibt es heute eigentlich auch noch Farbfilme? Ich finde die Farbigkeit modernerer Filme eher langweilig. Liegt das daran, dass die Technik heute zu gut ist und die Kamera sehr realistisch die Welt einfängt, die nun mal auf eine bestimmte Weise farbig ist? Verstehst du, was er meint?
Ich glaube schon. Also ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Problem ist. Ich habe eher das Gefühl, dass die Absolutheit der Kontrolle über den Film, über den digitalen Film und die Nachbearbeitung spätestens seit Oh Brother, Where Art Thou, der ja so da als Pionierstellung ist, einfach, also da ist so ein Grad von Kontrolle erreicht, dass das oft zu ganz scheußlichen Ergebnissen führt.
Und hat er so eine Sonderstellung, der Film?
Na, weil das der erste, glaube ich, war, der, ich weiß es jetzt nicht genau, was die Innovation war, aber bei dem halt in diesem Stile digital nachbearbeitet werden konnte, bei dem auch ein digitales Negativ, ich weiß es nicht mehr genau, was irgendeine Form von Zwischenstufe halt komplett am Computer gemacht worden ist und ähnlich wie der ist die Nachbearbeitung heute oft. Da gibt es sicher Texte zu, die das nochmal cleverer und richtiger vermitteln können. Aber ich fühlte mich bei dieser Frage einfach so abgeholt, weil ich das zuletzt so oft hatte. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade The 800 gesehen, diesen chinesischen Action-Propagandafilm über 800 Leute, die so eine Fabrik verteidigen. Und der sah unfassbar hässlich aus, weil der immer in so einem grünen Beige gefiltert war. Und auch so Sachen wie zum Beispiel Haunting of Hill House oder so. Ich habe immer wieder diese Filmerfahrung, dass ich einen Film anschaue und da ist dann diese Color Correction, die einfach jede Nuance platt macht. Und das sieht oft so widerwärtig aus. Und dann schaue ich einige dieser Technicolor-Filme, vielleicht sogar direkt noch von Film, und denke, meine Güte, war Film mal kontrastreich und schön. Und also das ist jetzt irgendwie vielleicht in Teilen natürlich auch immer nostalgische Verklärung. Es gibt das auch heute noch, dass man farbkräftige, tolle Filme hat. Aber man hat schon die Tendenz von Leuten so im Sinne einer Ernsthaftigkeit, nicht mal im Sinne eines Realismus, denn die Welt ist ja nun nicht immer grün oder grau-beige oder ja, so war es halt in der Richtung. Die Welt ist ja nicht so oft so monochromatisch, wie sie dann hier eingefärbt wird. Aber diese Tendenz finde ich oft ganz furchtbar. Ich muss auch irgendwie Buster Scruggs, habe ich letztens noch mal Bilder von gesehen und dachte auch so, das ist ja schon eigentlich ein echt in Teilen hässlicher Film.
Ja, ne, ich
muss mal. Da kennt jeder, glaube ich, Beispiele halt.
Ja, ich muss mal an Dunkirk denken, weil der wirklich so ganz blau-gelb ist, dieser Film. Aber da ist es fast vielleicht auch ein bisschen übertrieben gemacht, dass es extra doch so eine Farbigkeit hat. Aber das fand ich ganz seltsam. Und ja gut, Nolan ist natürlich mittlerweile auch ziemlich bekannt dafür.
Bei Michael Bay habe ich letztens gedacht, als dann wirklich alles Teal und Orange war, so, boah, ist das anstrengend. So sieht doch weder eine Wirklichkeit noch eine schön überzeichnete Welt aus. Also das ist ja auch wirklich beschränkend in der Art, wie man visuell erzählen kann, wenn alles so extrem blass und gleich ist auf eine gewisse Weise. Also es kann ja auch in dieser Knalligkeit, in Farben, die aber so wirklich so vom Bildschirm springen, kann irgendwie was liegen, was dann wahnsinnig ermüdend wirkt. Und dann denke ich an, keine Ahnung, also Vertigo oder so, oder später sowas wie In the Mood for Love, und denke so, also allgemein diese Sachen, die Christopher Doyle so farblich da gestaltet, so, meine Güte, ist das schön. Also ich sitze dann so, als ich für unsere Folge zu Wong Kar-wai nochmal In the Mood for Love auf einem relativ großen Fernseher gesehen habe, bin ich so echt so in diesen Sessel zusammengesunken und dachte so, meine Güte, also da war wirklich so ein Gefühl von Verzückung, dass ich jetzt halt einfach bei dem Grau von Tenet einfach nicht einstellen will.
Ja, das ist witzig. Im MCU war das ja so, dass sie das so geändert haben. Die Filme waren ja auch relativ grau, glaube ich, bis zu Guardians of the Galaxy 2 oder sowas, was dann erst so richtig krass den Kontrast hochgedreht hat quasi. Und seitdem sind die Filme bunter auf jeden Fall. Das fand ich ganz interessant. Zum Beispiel dieser am Leipziger Flughafen da, der Captain America-Film, wo die sich alle aufs Maul hauen.
Winter Soldier.
Unglaublich. Nee, der danach, Civil War. Der ist zum Beispiel, also Winter Soldier ist aber auch total entsetzlich.
Das meine ich, aber hier, Civil War war doch eher ein Captain America-Film, oder? Das
genau,
war
ja. Ja, genau, war so ein Zwischending irgendwie. So Captain America-Film, aber doch ein Avengers-Film. Und der war halt so ein total, ach witzig, wenn man Civil War eingibt bei Google, findet man Marvel und natürlich den tatsächlichen Bürgerkrieg. Aber es wechselt sich ja bei mir immer so ab. Ja, so weit ist es schon gekommen. Aber also ich weiß noch, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich das interessant fand, dass diese Promo-Bilder damals zu Mad Max Fury Road, die waren auch so entsättigt. Und dann der Trailer und der Film war total bunt. Und da gab es irgendwie auch einen, glaube ich, Grund, dass die das dann später irgendwie erst im Color Grading nochmal umgeschmissen haben oder sowas. Das ist so ein Beispiel, finde ich, für so einen total farbenfrohen Film, der aber auch so ein bisschen vielleicht in dieses Orange und Teal abdriftet. Weiß ich nicht, hast du so positive, neuere Beispiele, wo du so denkst, oh, das ist ein toller, farbenfroher Film gewesen?
Oh, gute Frage. Da müsste ich jetzt natürlich irgendwie so spontan noch mal so meine Listen der Filme aus den letzten Jahren, was ich besonders toll war, irgendwie anschauen. Aber ich finde Mad Max zum Beispiel irgendwie ein ganz interessantes Beispiel für einen Film, der ja tatsächlich der sicher sehr starkes Color Grading hat, aber der für mich dann trotzdem funktioniert, der das auch einsetzt auf eine Möglichkeit, die dieser Beschleunigung des Films halt irgendwie ganz gut entgegenkommt, weil alles so, man sieht die Sachen ja auch oft so kurz, dass so eine gewisse Klarheit da drin immer auch nützlich ist irgendwie. Also, dass so eine visuelle Eindeutigkeit da drin ist. Und dann dachte ich bei den Farben, so diese ganzen Ghibli-Filme zum Beispiel, sehen ja immer noch ganz hervorragend aus, aber da ist natürlich auch die Möglichkeit zu gestalten nochmal eine ganz andere. Ich glaube, bei allen Problemen, die da sicher auch drin sind, die Farben von Beanpole, also diese kontrastierenden Farben, sind mir sehr in Erinnerung geblieben. So diese Grau, Grundhaltung und Braun und so, aber diese herausstechenden Rot- und Grüntöne, die fand ich irgendwie total eindrucksvoll. Und die entstehen natürlich auch nicht jetzt irgendwie vor Ort in der Kamera, sondern zum Teil sicher auch eben in der Nachbearbeitung, aber da hat es für mich funktioniert. Oder zum Beispiel Wild Goose Lake war ein Film, dessen Farben ich sehr eindrucksvoll fand halt, die ja auch natürlich im Teil in Nachbearbeitung entstehen, aber auch zum Teil eben durch die Lichter am Set und so. Und ich meine, das soll auch nicht so nostalgisch klingen, aber ich würde mir einfach, glaube ich, mehr wünschen, dass Leute immer noch versuchen, das vor Ort mit der Kamera irgendwie zu schaffen, weil dann auch immer ein gewisses Element von Zufall irgendwie existiert. Also genauso wie wenn man mit Film als Material arbeitet, da ist irgendwas Widerständiges, das einem daran hindert, eins zu eins zu stark nach vorne zu gehen. Und ich glaube, so bestimmte Einschränkungen oder so Widrigkeiten machen Kunstwerk immer eher spannender, als dass da irgendwie was von der Vision wirklich verloren geht.
Das wäre eigentlich total interessant. Wir müssten eigentlich mal irgendwie hier mal länger mit irgendwem reden, der zum Beispiel nur Color Grading macht oder sowas und mal ein bisschen was davon
total erzählen kann
oder sowas eigentlich. Das ist eigentlich auch noch neben Genre und Format, was uns so ein bisschen fehlt. Vielleicht können wir mal.
Techniker? Meinst du Handwerker?
Wie, ich meine, Luis zum Beispiel aus dem Discord ist ja so bei vier Filmproduktionen so beteiligt in Babelsberg und da finde ich einfach interessant nochmal, was er manchmal so erzählt. Also so Sachen wie, an dem Set war die Stimmung total gut und an dem Set eher schlecht und das liegt da und daran und keine Ahnung was so. Nicht, dass man jetzt keine Filmkritik machen kann, wenn man das nicht weiß, aber gerade so bei Color Grading finde ich zum Beispiel total interessant, wie sich das verändert hat über die Jahre, weil man erkennt es immer so. Also man kann ja auch Sachen beschreiben, ohne die Fachbegriffe zu kennen, aber das wäre auf jeden Fall spannend. Bei Mad Max ist halt so super lustig, also wirklich, ich weiß auch nicht, das ist für mich ein bisschen der Mad Max-Effekt. Wenn man einfach Mad Max Fury Road sucht bei Google, sind halt ganz viele Bilder angezeigt, die nicht in dem Film so sind. Also die sind halt fast schwarz-weiß. Also der hat so eine, scheinbar entweder vorher oder so, dachten sie, die machen den komplett entsättigt, diesen Film. Und das sieht halt mega scheiße aus. Aber sieht so aus, wie halt so Postapokalypse eigentlich aussieht. Und dieses total überzeichnete, also dass die Wüste wirklich so richtig orange ist, das hat dem Film echt so einen eigenen Look dann gegeben. Irgendwie, das finde ich ganz
Ja, und das passt ja auch zur Stimmung des Films, oder? Das ist ja auch nicht der klassische apokalyptische The Road-Film, wo man sich von Versteck zu Versteck an den Mutanten vorbeischleppt, sondern es ist halt Wahnsinn und Chaos und eine Welt, die sich halt komplett in die Bewegung halt irgendwie geflüchtet hat und den Stillstand gar nicht mehr ertragen kann. Und da passen die knalligen Farben zu. Ich finde ja diese Blood and Chrome-Version davon, so, die ist nicht schlecht, aber ich finde, die ergänzt halt sehr wenig. Und man merkt, dass es eben nicht dafür wirklich gedacht war oder dass es halt nicht so gut funktioniert. Ich bin jetzt super gespannt auf die Neubearbeitungen farblich von diesen Wong Kar-wai-Filmen, die ja ursprünglich irgendwie, die jetzt viel grüner sind und so, die näher an der ursprünglich geplanten Version dran sind. Und da bin ich gespannt so, ob das, was im Endeffekt mit dem Film passiert ist, sie besser gemacht hat oder ob tatsächlich die künstlerische Vision das ergiebigere ist oder das schönere.
Da würde ich auch noch mal rein. Aber was ist ganz teuer, ne? Irgendwie so 100 noch was.
170 kostet sie, glaube ich, in Deutschland bei verschiedenen Stores. Oder 175 für diese 7 Filme. Das ist jetzt nun kein Schnäppchen.
Stimmt, aber Discord Theo meinte, irgendwo kommen die noch mal auf Mubi auch raus, eventuell.
Ja, gut, aber also, ob man das daran dann so gut überprüfen kann, bei Mubi sehen die Sachen ja gerade oft nicht so toll aus. Meine Erfahrung mit Mubi ist eher so, ja, das so als würde ich so versuchen aus der Ferne irgendwas zu entziffern mit ganz viel Artefakten und Matsch und so. Das ist selten eine befriedigende Erfahrung. Da funktioniert zum Beispiel der Criterion Channel deutlich besser.
Das stimmt. Ja, ich muss jetzt los. Das heißt, wir können keine Frage mehr machen. Aber wir sind ja auch hier fast wieder an den 2 Stunden dran. Ich hätte gedacht, wir schaffen mehr, aber es war dann doch haben wir noch die ganzen Fragen. Haben wir noch in der Bank. Fürs nächste Mal.
Ja, das ist doch schön.
Ja, finde ich auch.
Diese eine Frage über das türkische Kino fand ich super spannend. Diese Frage mit Kleidung und Ausstattung in Filmen fand ich sehr schön. Da habe ich mir sogar ein paar Notizen gemacht. Aber dann machen wir die halt beim nächsten Mal. Das bleibt ja alles uns erhalten.
Schreib mir das.
Das läuft ja nicht weg.
Auf, sonst vergessen wir das. Kino, Kleidung
und Ich fand auch Moritz' Frage sehr interessant, in der es um die Frage wieder geht, wie so oft so, was darf man im Kino zeigen, wie darf man es zeigen und so. Ich glaube jetzt halt in Bezug auf, was war das, Holiday, diese. War das eine russische Produktion? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich habe das jetzt hier gerade nicht vor mir, aber die Frage fand ich zum Beispiel auch interessant.
Ja, Das sind richtige Podcast-Profis, die teasen, Teasing und Backselling. Das sind ja die beiden Sachen, die ich im Radio auch gelernt habe. Immer anteasen, was kommt und immer sagen, haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Dann wissen die Leute, die es letztes Mal gehört haben, fühlen sich schlau und denken, ah, ich war ja mit dabei, ich bin ein Fan. Und ich die anderen sagen, mich. Oh, das muss ich hören, das klingt ja spannend. Ne? Teasing und Backselling. Teasing, nächste Woche, nächsten Monat, dann türkisches Kino, Kleidung und Ausstattung. Was darf man überhaupt noch im Kino zeigen? Das werden wir alles endgültig beantworten in der nächsten Mailback-Folge. Ja. Vorher reden wir über Pulverhufen.
Das ist dann ein Thumbnail, das du dazu machst, gell? So, darf man das überhaupt noch zeigen? Was darf man eigentlich noch sagen?
Was darf man überhaupt noch im deutschen Kino? Die Antwort hier nächstes Mal im Mailbag. Macht's gut.
Erschöpfend.
Bis zum nächsten Mal, Lukas.
Ciao. Tschüss.